Bierdauchel-Podcast.
Folge 44. Prost, Martin.
Prost.
Prost, Gregor.
Prost.
Ja. Heute mit ohne Florian und auch mit ohne Johnny, die beide keine Zeit haben und sich möglicherweise telefonisch einbringen, wer weiß.
Live reinschalten,
das ist schwierig. Ja. Stimmt, wir haben die Handys auf Flugmodus geschaltet.
Da müsste sich der Johnny schon auf unseren Flugmodus einhacken.
So, die uns möglicherweise in der nächsten Folge wieder beglücken mit ihrer Anwesenheit. Mhm. Und wir haben heute ein super Hausmeisterthema, das war wahrscheinlich der Gregor.
Ja.
Wir sind ganz umgestellt
auf Reddit.
Tada!
Genau, da kann ich gleich reinbringen. Johannes Klopf hat uns schon, unser erster Hörer, oder nicht unser erster Hörer, aber einer unserer Hörer hat uns schon auf Reddit gefolgt.
Da der Martin zum Sprecher befördert worden ist, ist der
Johannes Klopf
jetzt der Hörer.
Nicht der Hörer, aber der erste Hörer, der sich auch auf Reddit eingeloggt hat. Das ist ja auch schon was. Genau, der hat auch gleich vorgeschlagen, dass wir alle unsere Themen unterzubringen auch ein Zweitbier trinken sollten.
Was wir heute tun werden.
Ja, wir sind ja für offene Kritik zugänglich.
Genau.
Haben wir heute gleich mit. Ja, und wie geht's uns mit Reddit? Habt ihr Input? Also ich bin ja ein bisschen gescheitert.
Also wie das Reddit das erste Mal angeschaut habe, da habe ich mir gedacht, ich bin wohl zu alt dafür. Mhm. Aber es ist, wenn man es sich genau anschaut, macht das Ganze schon Sinn. Weil sozusagen ganz automatisch dann eine Reihenfolge bei den Themen entsteht, nach Interesse der Hörer im Idealfall. Aber leider hat sich herausgestellt, dass diesmal noch kaum jemand mitgewotet hat, so wie es ausschaut. Weil die meisten Punkte haben vier, die meisten Themen haben vier drei Punkte oder so.
Ja, vier Punkte.
Das heißt, es gibt. Naja, vielleicht irgendjemanden.
Außerdem, glaube ich, sind jetzt genau drei Leute, die da herumgevotet haben und jeder hat einmal von allen anderen alles aus Sympathie auch gewotet. Ja. Also es gibt kaum eine Reihung.
Ich habe aus sympathischer Unwissenheit gleich einmal ein Thema gelöscht.
Weißt du noch circa, welches es war? Oder?
Ja, eins von dir.
Ach so, du hast echt eins gelöscht?
Ja, aber das...
Und dann hast du bei den anderen das schon so ein Versehen.
Das ist aber das Gelöschte.
Ja,
genau, das ist das Gelöschte.
Aber das ist ja nicht gelöscht.
Ja, anscheinend nicht, kann man es wieder zurücknehmen, weil da wollte ich mein Voting zurücknehmen, habe mir gedacht, entnehmen, vielleicht das Voting entnehmen, das könnte es ja sein, habe mich doch mal nachgefragt und mir schon gedacht, wie jedes löschen aus.
Ah, entnehmen, ich sehe schon, das muss man auf Englisch umschalten.
Ja. Entnehmen ist nicht die,
nicht die beste Übersetzung. Also jetzt nochmal Grund, warum Reddit, warum nicht weiterhin Facebook und Google Plus? Also es gibt weiterhin Facebook und Google Plus, dort gibt es auch nach wie vor die Bierdocher-Seiten. Der große Grund ist, bei Reddit können wir eben nicht nur irgendwelche Sachen plussen oder liken, sondern auch rauf und runter voten. Außerdem kann man Kommentare kommentieren, das heißt, man hat dann schon Kommentar-Threads. Und ich hoffe, das wird die Bierdaucher-Podcast-Herstellung in Zukunft erleichtern.
Ja, für uns ist es auf jeden Fall ein
Vorteil. Was wichtig ist und was nicht.
Ja, ich meine, ich werde die Google Plus-Themen noch immer dorthin schreiben, weil es gibt schönen Zulauf.
Genau. Weil, falls das noch niemand gesagt hat, wir sind alle Ur-Feedback-geil. Ne?
wie jeder
Podcast, den sonst keiner hört.
Wie jeder, der über RSS ins Internet schreit.
Okay. Na, aber da wir so viele Themen gesammelt haben, vielleicht, Martin, erklärst du irgendeins zum ersten Thema und wir quatschen drüber.
Ja, also die meisten Punkte, so wie es aussieht, wenn man schon Reddit benutzt.
Ex-Equo.
Nein, das hat echt die meisten Punkte, das ist nichts Ex-Equo. Einziges Thema, vier Punkte, wird extra nochmal durchgescrollt: Humble Bundle für Android.
War eine gute Story.
Das ist ein Gönner. Wie schaut's denn aus? Ich habe mir das Humble Bundle diesmal ja hinterher mal angeschaut.
Also ich habe es diesmal noch nicht gekauft, was für mich schon eine Leistung ist. Ich kaufe es uns immer. Ah, super, Humble Bundle kaufen. Mhm. Und es ist ein Spiel dabei, was schon einmal dabei war, nämlich das Glocks mit den Zahnrädern, dieses Knobelspiel.
Das habe ich schon mal gesehen.
Aber diesmal für Android, oder?
Das war vorher. Diesmal alles für Linux, PC und auch Android. Also meines Wissens das erste Android Humble Bundle.
Nein, das zweite.
Das zweite schon? Ja. Gab's schon.
Gab's schon.
Okay. Mhm. Und sonst kann ich noch nichts dazu sagen. Ich habe mir diesen kleinen Intro-Film angeschaut, aber habe damit jetzt nicht so viel anfangen können. Aber vielleicht habe ich gerade depressive Musik gehört oder so. War nicht in der richtigen Stimmung.
Aber der Intro-Film ist dann normalerweise immer so lustig.
Ne? Ja, aber gehen die ganzen Games einfach so unangepasst für Android? Funktioniert
das? Naja, die wird wohl jemand angepasst haben.
Ja, das hoffe ich. Aber vielleicht haben sie
da läuft der Wein am
Android. Ich habe mir gedacht, vielleicht läuft es so halbwegs, aber das muss man vielleicht auch optimieren, dass es irgendwie besonders gut läuft. Muss man das
so, ich
optimieren geht wahrscheinlich immer, sagen. Weil ich denke, es wird wohl ausreichend gut laufen.
Ja.
Wir können ja einen Aufruf an unsere riesige Hörerschaft schicken, wenn jemand das gekauft hat.
Ja,
vielleicht kann er uns seine Erfahrungen posten.
Kleiner Testbericht, das wäre vielleicht nicht schlecht.
Wir verbreiten das dann.
Mhm. Das Humble Bundle.
Okay, dann nehmen wir vielleicht das nächste Thema.
Bitte, Martin.
Es gibt jetzt den Hackershop.com.
Das ist von Florian, glaube ich, oder?
Genau, das ist quasi
Nee, das ist Premiere. Erstmal steuert uns der Florian fern, obwohl er nicht da ist. Wir reden jetzt alle etwas, was er gesagt hat und wir haben eigentlich keine Ahnung drüber. Oder
der Hackershop, genau. Nein, ich habe immer noch angeschaut. Aha, da kann man sich so Bastelkits kaufen für... Also jetzt fallen mir aber nur die Roboterblumen ein, weil da über die bin ich halt draufgekommen. Aber für diverse Dinge, die man halt so sonst im MetaLab basteln würde, gibt es halt Bastelkits, wo dann alles schon fix fertig beieinander ist, dass man nicht Details.
Aber du musst das schon noch selber zusammenbasteln.
Genau, es sind die einzelnen Komponenten, dass du nicht durch alle Geschäfte rennen musst.
Sondern fix. Und der ist speziell österreichisch oder in den USA?
International, glaube ich. Nein, da kommt ja quasi aus dem MetaLab, der Hackershop, so wie das
verstanden. Sehr cool. Das heißt, es wäre auch eine Chance, dass wenn man da was bestellt, dass man es in Österreich relativ bald kriegt.
Ja, und dazu gleich ein Termin.
Bitte.
Ja. Das lese ich am besten vor, weil das ist so lustig.
Okay.
Und zwar, es gibt am K-Samstag einen Event zum Roboterblumenbasteln.
Roboterblumenbasteln.
Am K-Samstag, den 7.04.2012, wollen wir für den auferstandenen Herrn Jesus Christus von Nazareth Solar Robo Flowers bauen, auf die er sich freuen kann, wenn er am Sonntag aus dem Loch kommt.
Solar Robo Flowers?
Wir treffen uns im MetaLab nachmittags so ab 2 und bauen dann bis in die frühen Abendstunden oder noch länger lustige Roboter, die sich auch ganz gut sonntags im Nestchen machen. Wow. Und der Schmäh dabei ist, weil sich der Overflow die Verpackung und Versand spart, ist das natürlich billiger, als wenn man es sich im Hackershop kauft.
Mhm. Also wer für den... Jetzt musst du aber erklären, was eine Solar Robo Flower ist.
Die Solar Robo Flower, ich habe es mir auch noch ganz kurz angeschaut, ist eine Roboterblume, die einerseits aus Sonnenenergie ihren Strom holt und andererseits sich automatisch, glaube ich, nach dem Licht ausrichtet. Und da gibt es verschiedene Varianten. Eco-Holz-Version ist die günstigste, Acryl-Version. Also 40 Euro Eco-Holz, 60 Euro Acryl und 80 Euro für die Glossy Shiny Special Edition.
Wow. Also das ist praktisch eine...
Das sind jetzt schon die vergünstigsten...
Kunstgegenstand, der automatisch der Sonnenlicht nachverfolgt.
Ja, genau. Nerdige Ostern.
Ohne Batterien zumindest.
Naja, es wird ein Puffer.
Puffer
wird dran. Keine Ahnung, wie genau. Ich werde vielleicht eh mitmachen.
Ja, möglicherweise länger haltbar als so Schnittblumen.
Der Termin, ne? Ja, auf jeden Fall. Der Termin ist im Biertocher Kalender drinnen. Und ich habe es aufgeschnappt über die MetaLab-Mailingliste. Und es ist halt im MetaLab-Kalender auch drinnen, aber es sind halt mehr als die Informationen der Welt noch nicht bekannt. Aber ich denke, es wird stattfinden, weil das ist schon der zweite Versuch.
Und du wirst da vorher sagen, du nimmst teil oder du schneidest einfach rein in den Workshop?
Nein, kann man einfach reinschneiden, steht nämlich extra da. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, es sind genug Kits da.
Aber die haben genug Kits da, also dann kann ich mir dort ein Kit kaufen und eine basteln.
Passt einfach nur hingehen, so wie es ausschaut.
Also dafür, dass ich vor 5 Minuten noch nicht einmal gewusst habe, was eine Robo Solar Flower ist, entsteht gerade der Wunsch in mir, dass ich unbedingt eine brauche. Okay. Gib uns ein Thema vor.
Was machen wir jetzt? Das?
Heute stolpert es noch ein bisschen.
Genau, das
sind alle noch nicht.
Das Problem ist, dass das Reddit heute so nicht automatisch die perfekte Reihung gemacht hat, nachdem wir so wenige Leute gewotet haben.
Das kriegen wir schon.
Aber ich würde sagen, schöner Nerden. Why the West rules for now?
Das ist ein Literaturdings. Ich habe ein Buch gelesen. Why the West Rules for Now von, steht das doch dabei, von wem das ist? Von Billy Bryson oder so?
Ich werde es auf jeden Fall. Ian Morris.
Und ich habe natürlich, also das Ganze ist meiner Sucht geschuldet, per Thalia immer diese englischen Ökonomiebücher zu kaufen.
Und das Coole ist immer die Abteilung.
Ja, also ich muss dazu sagen, meine Freundin startet mich am Geburtstag immer aus mit einem Thalia-Gutschein und dann pilgere ich da immer am Tisch herum und so. Und auf jeden Fall, das Coole war jetzt, das Buch referiert sowohl den Neil Ferguson, der hat auch so ein Buch geschrieben über warum die westliche Zivilisation halt sich durchgesetzt hat.
Ich glaube, darüber haben wir geredet im Zombie-Podcast.
Genau, nämlich. Ja, schon länger her. Und er tut auch zwei andere Lieblingsbücher von mir erwähnen, nämlich von, muss den Namen jetzt lügen, Jan McKetze, also von seinem U-Boot-Kapitän, und der schreibt über ein britischer U-Boot-Kapitän. Und der hat Bücher geschrieben 1421 und ich glaube 1434, nämlich über den Zeng. Ja, Zeng war der wahrscheinlich der Simbad der Seefahrer, die historische Figur davon, war ein chinesischer Admiral, ein Eunuch übrigens, der in der Zeit kurz vor Marco Polo hat er mit riesigen Schiffen so Weltreisen organisiert für den Kaiser von China.
Ja.
Und das wurde dann aber wieder vernichtet. Also die waren nicht wirtschaftlich erfolgreich. Das war also eine Machtdemonstration. Ja, und das ist jetzt, also jetzt dieses Buch von dem Why the West Rules for Now. Das ist ein Historiker und der schreibt jetzt aber nicht nur über Geschichte, sondern er ist eigentlich Archäologe und er verbindet auch ein bisschen so Soziologie und er vergleicht immer ganz toll, also wirklich mit einem sehr großen Zeithorizont vergleicht er Entstehung der Menschheit oder Entwicklung der Menschheit in China, im Osten und in Europa, im Westen. Und da kommt halt raus, dass meistens der Westen ein Jahrhundert oder ein paar Jahrzehnte die Nase vorn gehabt hat, außer eine Zeit lang im Mittelalter. Im Mittelalter.
Ja. Also worin sieht er die Gründe? Ist das wirtschaftlicher Natur?
Das ist ganz cool. Er sieht die Gründe nämlich in astrologischer Natur. Astronomischer. Und zwar in dem Schlingern der Erdachse. Aha. Da gibt es eine, das habe ich auch nicht gewusst, eine Milosevic-Gleichung. Die hat,
klingt gefährlich.
Nein, klingt halbwegs plausibel. Ja? Mhm. Also die Erdachse ist nicht immer genau normal zur Ebene, wo die Erdachse ist so leicht schräg gegen die Ebene, wo die Planeten drinnen sind.
Ja.
Und jetzt ist aber auch nicht immer gleich leicht schräg, sondern eiert noch ein bisschen herum. Mhm. Und diese Eierungsbewegung kann man nachrechnen. Das hat einer im Ersten Weltkrieg gemacht, der heißt Milosevic oder so ähnlich. Und der hat das halt ausgerechnet. Und er sagt jetzt immer, wenn die eiert, dann kommt entweder eine Eiszeit oder auf jeden Fall irgendeine kleine Klimaveränderung, Veränderung, weil halt sich das wieder umdreht, was bis dahin eingebaut war. Und das löst dann halt meistens irgendwelche Nomadenbewegungen aus. Und führt dann meistens dazu, dass eine Zivilisation gerade wieder im Untergehen ist. Okay. Außer sie ist so fähig, dass sie daraus einen Vorteil zieht.
Also Planeten bewegt sich, Natur verändert sich und das wirkt sich auf die Menschheit
aus. Wirkt sich wieder mal ordentlich auf die Menschheit aus. Okay. Es gab ja auch im Mittelalter kleine Eiszeit.
Und wieder mal ein anderer Blick.
Und das ist aber nicht das Einzige. Er sagt auch, er macht so einen ganz komplizierten Civilization Score. Also wie in einem Videospiel, das ist eher archäologisch und es sind jetzt eher Daten, die man halt auch gut nachweisen kann, zum Beispiel wie viele Leute die größte Siedlung gehabt hat, nachweisbar, wie viel Schiffswachs es gibt aus dieser Zeit, daraus schließt er rück auf den Handel, wie viel, ganz witzig, wie viel Umweltverschmutzung sich in irgendwelchen Jahresringen oder Schnee Eisbohrkernen abgelegt hat, und zwar Umweltverschmutzung, die auf Bergbau zurückzuführen ist, also auf Quecksilber oder so. Das ist ein Indikator dafür, wie viel Bergbau da betrieben worden ist. Und so dann die größte Armee.
Also da hat auch ordentlich Number Crunching.
Wobei die meisten Nummern halt kann man dann sehr diskutieren, wie sehr die verlässlich sind über 20.000 Jahre zurück, aber das macht er gleich selber. Also er kritisiert sich im Anhang enorm selbst und sagt halt, das ist das Beste, was er gehabt hat. Mhm. Und da kommt eben halt raus, meistens war der Westen, wobei der Westen inkludiert Irak, war meistens um circa 100 Jahre voraus von der Entwicklung China. Also den Osten. Ja. Und die anderen Zentren, also Australien, Südamerika, die ignoriert er, das schreibt er auch, die hat er als absichtlich ignoriert, weil die nie eine Chance gehabt haben, technologisch Ost oder West zu überholen. Die waren sozusagen immer Peripherie. Mhm. Das kann man natürlich auch kritisieren. Und jetzt, also das unterschreibt er halt wirklich super vom ersten Höhlenmensch bis, nicht nur bis jetzt, sondern er spekuliert noch ein paar hundert Jahre in die Zukunft. Das ist dann total fantastisch.
Wie schaut's aus? Blick in die Glaskugel.
Komm gleich dazu. Ich möchte nur noch sagen, warum jetzt immer eine Zivilisation untergeht und dann wieder neu entsteht, Römisches Reich und so. Also es ist nicht nur allein der Klimawandel, sondern er sagt auch, das ist seine Kernthese, dass Geografie eigentlich am meisten ausmacht. Mhm. Wo gibt es zum Beispiel die meisten domestizierbaren Tiere und die meisten Pflanzenarten, die man relativ mit wenig Aufwand kultivieren kann? Mhm. Und das ist eben der fruchtbare Halbmond, also die Gegend zwischen Israel und Irak. Und deshalb ist dort auch sozusagen die Wiege unserer Geschichtsschreibung. Also dort kommt am meisten, hat sich die erste Zivilisation entwickelt. Und nicht, weil Gott gesagt hat, das ist das heilige Land, sondern einfach, weil dort die größte Konzentration an Grassamen war, die man essen kann und die leicht zum Kultivieren sind, etc. Und wenn dann so eine Kultur sich entwickelt, also erst Dörfer und dann kleine Städte und dann größere Städte, haben die halt dadurch, dass sie sich organisieren, haben sie wieder andere Probleme. Zum Beispiel mehr Menschen auf engem
auf engem Raum, müssen wieder, haben wieder mehr Krankheiten, andere Sachen sind militärisch stärker, können wieder andere unterwerfen, müssen sich wieder anderen Methoden entwickeln, Nahrung anzubauen und verändern dadurch wieder die Umwelt. Mhm. Und nicht nur, dass sie die Umwelt verändern, sondern dadurch, dass sie sich überhaupt verändern, verändern sie die Bedeutung von Geografie. Zum Beispiel war es bis weit in die, kann man eigentlich sagen, bis ins Hochmittelalter, war, wenn du jetzt in Island gewohnt hast oder in England, in Schottland, warst du eigentlich am Arsch der Welt. Also da war nichts, kein großer Ackerbau möglich, nichts.
Also ihr macht das wirklich an der Geografie fest.
Ja, also Geografie hat zu diesem bestimmten Zeitpunkt bedeutet, du warst benachteiligt. Du hast eigentlich nicht sehr viel zu reden gehabt. Du warst meilenweit von der nächsten Großstadt entfernt oder von einer Schrift. Plötzlich dann aber, wie zum Beispiel die industrielle, wie der Schiffsbau besser geworden ist, ne, war das plötzlich, diese Randlage, plötzlich ein Vorteil. Oder England warst relativ frei von angreifenden Landherren und hast Schiffbau entwickeln können. Also hat sich dein Nachteil in einen Vorteil gewandelt. Genauso bei irgendwelchen iranischen Hirtenvölkern, die einfach sehr nomadenmäßig gelebt haben. Waren zuerst Peripherie, sobald die es geschafft haben, Pferde so weit zu domestizieren, dass sie gut reiten können, also von Steuern, war das plötzlich ein Vorteil und die waren die militärischen Weltherrscher und so.
Also, ja, wieder eine eigene Blickweise. Mir kommt das immer so.
Und er mischt die relativ gut durch, also sowohl Klimaschwankung, Soziologie, als auch die Bedeutung der Geografie, das, was die Menschen aus der Geografie machen. Und dann tut er halt sehr schön auch spekulieren mit diesen What-If-Szenarios. Sagt er, ist es ausgemacht, dass die industrielle Revolution 18 so und so in England begonnen hat? Sagt er, ist überhaupt nicht ausgemacht, hätte auch in Belgien oder in Frankreich beginnen können, die haben auch Kohle.
Ja.
Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie nicht in Europa begonnen hätte. Dann wäre es möglich gewesen, dass China Amerika entdeckt hat. Das ist das, was dieser U-Boot-Kapitän in seinen Schriften sagt, dass die technologisch so weit waren mit ihren Junken und das, ab und zu graben sie da irgendwelche Wracks aus vor Australien. Und er sagt, ja, das wäre schon möglich gewesen, aber warum hätten sie es tun sollen? Sie haben keinen Drang gehabt, woanders hinzugehen. Sie waren also technologisch am weitesten entwickelt, China deshalb, damals, ja. Das heißt, es waren Prestigeobjekte, die eher gekostet haben und es war kein Drang, das zu tun. Wohingegen Europa wollte den Seeweg nach China haben, die wollten einen Handel treiben. Das heißt, die haben einen großen Drang gehabt, das zu tun. Und noch dazu kommt halt, ist es geografisch leichter über den Atlantik zu fahren als über den Pazifik, weil der einfach doppelt so groß ist. Ne? Und so.
Also das schreibt also eine eigene Interpretation. Das ist immer so ein bisschen wie Civilization, oder?
Das Spiel. Es ist eigentlich sehr wie Civilization-Spiel, aber viel, viel mehr drin und also auch sehr, sehr viele Sachen, die ich noch nie in der Form gelesen habe. Also wirklich schön, weil er halt nicht nur einen Schwerpunkt hat, Archäologie, sondern wirklich mehrere Soziologie, Geografie, mehrere
Sachen. Ja damit. Also das sind ja die Bücher, die du berichtet hast, die haben immer wieder so eigene Aspekte auf den Blick.
Genau,
alle klingen in sich schlüssig, aber das System an sich ist ja irrsinnig komplex.
Genau, aber ich muss sagen, der hat da wirklich einen guten Versuch des großen Wurfs gemacht und ist auch sehr selbstkritisch, das, was er nicht zeigen kann. Man kann sich natürlich ein bisschen lustig machen,
dass er sagt, runter.
Nein, man schreibt, ja, und da war jetzt der Westen 200 Punkte vor auf meiner selbst erfundenen Civilization-Score-Skala, kann man natürlich überlegen.
Ja.
Und das Schöne ist dann, gegen Ende des Buchs denkt man sich, okay, jetzt hört es dann irgendwann auf mit der Gegenwart, aber weit gefehlt, er fängt dann wirklich an, auf einem sehr hohen Niveau zu spekulieren, wie geht es jetzt weiter.
Die Glaskugel,
weil man liest ja immer wieder so politische Bücher, ja, in 20 Jahren werden wir alle Sklaven der Chinesen sein und so, weil die sind wirtschaftlich so viel besser und Demokratie hat schon verloren und Diktatur und Marktwirtschaft, das ist das Neue. Er sagt, das ist dann etwas Lustiges, also er diskutiert alle diese Theorien und dann liefert er Gegenargumente und dann sagt er, im Prinzip, die Frage wird irrelevant werden, weil eben heutzutage ist es egal, ob du aus Nord- oder Südschottland kommst oder... In dem Sinn, ja. Es ist die Tendenz ja über die Entwicklung, dass man sich zu größeren Einheiten zusammenfasst. Wir erleben jetzt gerade, dass es irrelevanter wird, aus welchem Teil von Europa du stammst, als noch vor 50 Jahren. Und er meint, die Welt wird globalisiert werden und es wird irgendwann auch egal sein, ob du jetzt aus China kommst oder aus Amerika. Das wird, wenn die Zivilisation es schafft, sich weiterzuentwickeln und nicht in einem Krieg untergeht oder sich selber zerstört oder an ihren eigenen Problemen Grund geht, wird das irrelevant werden. Es wird dann eher in Richtung, du bist ein Erdling. Ne?
Aus Civilization und Alpha Centauri.
Ganz genau, ja. Und zwar spricht er davon, und das ist jetzt interessant für uns Computer-Nerds, er spricht von der Singularität.
Ah ja, natürlich. Das ist ein sehr beliebter Begriff. Da kannst du vielleicht mehr sagen. Ja? Nein, gar nicht. Also erzähl du mal weiter von
der Singularität. Also soweit ich es kapiert habe, für mich war das total neu.
Das ist nämlich ein schwieriger Begriff.
Ja, er meint, also es gibt jetzt Computer, die gerade so weit sind, dass er sehr primitiven Mehrzähler simulieren können mit allen seinen Zellen, aber es wird jetzt schon geplant, wie bei Douglas Adams in des Lebens, es werden jetzt schon geplant Computer, die ein menschliches Hirn simulieren, obwohl man mit der Technik noch gar nicht so weit ist, aber man kann schon die Pläne dafür machen. Und er schätzt, dass halt, wenn Moore'sches Gesetz weitergeht, in sehr absehbarer Zeit die Technik so weit sein wird, dass man wirklich ein menschliches Gehirn elektronisch nachbilden kann, zumindest von der Rechenleistung her, dann wird es vielleicht noch dauern, bis das funktioniert. Und dann ist ja überhaupt nicht abzusehen, warum man dann stoppen soll. Dann kann man das übermenschliche Hirn, also das noch größere.
Ja, genau, ja. Das ist die technologische Entwicklung einfach die der menschlichen überholt sozusagen.
Genau. Und er meint, mit dieser Rechenleistung kann man dann entweder irgendeinen Krieg führen oder man kann auch was Vernünftiges anfangen, zum Beispiel versuchen, unsere Umweltprobleme zu lösen oder sonstiges zu tun.
Weil man dann alle Variablen reinfüttern könnte.
Ja. Und was er meint, ist es nicht sehr wahrscheinlich,
dass... 42 ist die Antwort.
42.
42. Voll auf Fehl.
Du hättest gerne noch ein Jubiläum.
Ja, genau. Ja, ich wünsche es.
Deine Antwort ist 47. Naja, und...
Habe ich noch nicht überlegt.
Er meint halt, es ist nicht sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Leute einfach in Zukunft auch weniger Energie verbrauchen werden. Wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, werden sie es tun. Und das war, liest er das auch ab von seinem Civilization Score. Er sagt, der Steinzeitmensch ist mit so und so viel Kalorien auskommen und wir, also er möchte als Extrembeispiel einen übergewichtigen Amerikaner, der braucht so und so viel. Kann jetzt diskutieren, ob das gut ist, aber einfach, wenn man jetzt noch einrechnet, die ganzen Kalorien, die wir indirekt verbrauchen durch Autofahren oder...
Wahnsinn, das hat alles reingebracht.
Ja, es geht die einfach Welttheorie. Da, ja, es geht einfach in die Richtung, dass wir entweder wir schaffen es halt, uns zu organisieren und mit Technik die Probleme zu lösen, die wir selber haben durch Überbevölkerung, oder es gibt halt einen Krieg und wir sagen wieder ein paar Starten Schritte zurück.
Ja.
Nicht einmal
ja,
je nachdem, ob es ein
Atomkrieg ist
oder so.
Resetten.
Und er nennt das halt immer die Five Horsemen der Apokalypse, also Migration, Klimawandel, Kriege, Verfall von staatlicher Struktur, der wieder den Handel zusammenhaut und alles. Und
na, sehr was.
Hängt halt alles zusammen. Aber wirklich sehr, sehr empfehlenswertes Buch, liest sich extrem gut dafür, dass es ein Sachbuch ist. Ich habe gesprochen. Martin.
Was nehmen wir denn jetzt? Gregor, willst du vielleicht aus deiner umfangreichen Themensammlung was rauspicken?
Ja, meine umfangreiche Themensammlung. Sprechen wir über Firefox jetzt mal. Was so tagesaktuelles, wochenaktuelles. Ja, ja. Das war, glaube ich, heute oder gestern eine Webstandard-Story. Und es geht darum, mit HTML5 werden ja jetzt Videocodecs unterstützt, statt Flash. Und einer, der sich sehr durchgesetzt hat, der so ein quasi Industriestandard ist, ist der H264. Und Firefox.
Damit kann ich Videos schauen ohne Flash.
Kannst du Videos schauen ohne Flash? Mozilla hat bis jetzt die Strategie verfolgt, den nicht zu unterstützen, sondern freie Codecs wie Ogg, Fiora oder WebM, den Google eigentlich versprochen hat, voranzutreiben.
Da muss man vielleicht sagen, also das H264, das ist zwar offener Standard, aber deswegen ist er noch lange nicht patentfrei oder gar Open Source.
Also nur es ist zwar, sozusagen.
Nein, das nimmt einmal das. Mit Gnädigkeitshalber darf er quasi, ohne dass man Lizenzgebühren zahlen muss, in den allermeisten Fällen benutzt werden. Aber es gibt allerhand Patente auf dieses Verfahren, dass eben bei irgendeiner Patent- oder Intellectual Property Verwertungsfirma liegt.
Und die MPEG-LE, müsst ihr mal auf die Homepage schauen.
Ja, eh total
beängstigend.
Content Mafia.
Ja, und das Problem dabei ist eben, dass, dass der Codec eben nicht. Also, jetzt habe ich es gefunden, unter folgenden Voraussetzungen fallen keine Lizenzgebühren an Subskriptionsmodelle mit weniger als 100.000 Kunden. Und Internetvideo, das für den Kunden kostenfrei ist. Und für alle anderen Anwendungen sind...
Das heißt, wenn ich jetzt meine Schulungsvideos gegen Geld anbieten will, darf ich.
Du musst aufpassen, dass du nicht mehr als 100.000 Kunden hast.
Ist genau.
Volle Beschränkung meiner Unternehmen.
Das ist aber viel komplizierter noch, weil die gibt es in der Basisversion, in der Profiversion und so, und da werden immer verschiedene.
Also, das ist eigentlich nicht wirklich frei, dieses Format.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Besonders schwierig wird es halt mit den ganzen mobilen Devices, wo ja das Grafik-Dekodieren in eigener Hardware gegossen ist. Und die zahlen natürlich alle dafür. Das heißt, wenn du jetzt einmal so einen Dekodierer baust in Hardware, wirst du Lizenzkosten dann zahlen müssen für eine H264. Und ja, Firefox war auf der Position, wir wollen offene Standards, wir wollen ein offenes Netz. Aber und jetzt haben sie gesagt, naja, realistisch ist das jetzt halt nicht mehr. Firefox gibt es für Android, für iOS gibt es das nicht, aber sie wollen jetzt auch mehr auf mobile Plattformen. Und im Zusammenhang, es wurde nämlich diskutiert, interessanterweise auf der Mailingliste von Boot2Gecko. Das ist ein neues Projekt von Mozilla und da wollen sie es ist noch nicht ganz klar, aber eine Art Handybetriebssystem machen, das halt direkt in die Gecko-Engine reinbootet und du kannst Web-Apps installieren und blablabla. Und da ist diese Diskussion aufgekommen und jetzt hat sich eben der Technikchef von Mozilla und die Sprecherin, die Mitchell Baker, die habe ich hier mal auf der Republika gesehen, gehört. Und ja, die haben jetzt gesagt, okay, wir müssen realistisch bleiben und sind aber so realistisch zu sagen, gut, die Entscheidung, wir müssen es jetzt einsehen, es ist pragmatisch, aber der Kampf ist jetzt mal fürs Erste verloren.
So. Aber wird noch weiter geforscht an den offenen Standards? Oder?
Ja, wie ist das da schon? Weil wir haben, schau, der H264 hat den Vorteil, er ist technologisch sehr gut irgendwie. Er skaliert gut, du kannst hohe Auflösungen und so alles fahren. Also ist wirklich eigentlich ein gutes Ding technisch gesehen. Und damals, wie die Diskussion aufgekommen ist, hat Google dann eine kleine Firma gekauft und hat einen eigenen Codec auf den Markt geworfen, der WebM und VP8. Man hätte sich gedacht, okay, Google hat jetzt YouTube im Rücken und die können das jetzt weiterentwickeln und wir haben jetzt Android und da könnten sie das pushen, das wäre ja alles sinnvoll.
Ist nicht passiert?
Ja, es war einer der Hochzeiten, auf denen Google getanzt hat und die ist halt komplett im Regen gestehen haben lassen. Also das WebM, mir ist jetzt nicht bekannt, dass da was sonderlich weitergetrieben wurde.
Und das Problem ist, glaube ich, dass halt alle Verfahren, die wirklich viel bringen, schon von H264 patentiert sind. Und wenn man jetzt, wenn man es nachmacht, verletzt man das Patent. Und wenn man es zum, also wie ist das jetzt eigentlich? Das ist ein klassisches Softwarepatent, oder?
Ja.
Das gibt es in Europa jetzt schon? Oder ist das eher nur ein amerikanisches Ding eigentlich?
Das muss eigentlich nur ein amerikanisches Ding sein, oder?
Genau, weil das muss man nämlich dazu sagen. Das spielt alles, was wir da reden, das spielt eigentlich nur für Amerika eine Rolle, oder?
Aber seltsamerweise ist es so, dass es kein europäisches Silicon Valley gibt, wo sehr viel entwickelt wird.
Und das Problem ist, selbst wenn jetzt von mir aus Google Schweiz oder so ein WebM-Codec entwickelt, der mit demselben Verfahren genauso gut ist, oder mit einem ähnlichen, sagen wir so, nicht mit demselben, so frech kann es auch nicht sein, dann hätten sie halt das Problem, dass sie wahrscheinlich in Amerika Rechtsstreitigkeiten am Hals haben werden. Und da gibt es, also es ist ja damals, wie Google WebM gekauft hat, war das ja zumindest da Diskussionsthema, ob nicht jetzt der WebM zu dem Zustand schon Patente verletzt vom
H264. Richtig, genau, stimmt, ja.
Und das ist nicht so, dass nur, also man muss da genau unterscheiden zwischen einem Open Source Codec und dann und so ein Industriestandard wie H264, weil nur weil der Codec Open Source ist, hat das noch lange nicht, dass er nicht irgendwelche Patente verletzt.
Und da hat auch die MPEG-LE, kann mich erinnern, schon ein bisschen mit den Säbeln gerasselt und hat dann schon gemeint, okay, also ihr bringt das so raus, aber das verletzt schon. Und das ist halt dann schwierig, weil wenn du beginnst zu drohen und eine ungute Stimmung zu schaffen, Google muss das ja natürlich auch den Hardwareherstellern verkaufen. Also da hängt so viel dran, schwierig.
Vier Anseiten, die ein Doubt, bis du schon hast, das gibt noch Microsoft-Seiten noch, die spielen jetzt die Karole mehr. Aber jetzt müssen wir noch zumindest einmal kurz erwähnen, es gibt vom OGG-Projekt ja noch den Videocodec Theora, der Open Source ist. Und wahrscheinlich am wenigsten Patente verletzt, aber der ist, glaube ich, der schlechteste von allen, oder?
Ja, also,
Bildqualität bei gleicher Bitrate, kann man sagen. Da ist halt H264 umgeschlagen und wenn ich mir das so anschaue, wenn ich zum Beispiel von meinen Blu-Rays eine Sicherheitskopie mache, dann kann man die auf 2 GB runterdampfen, wenn man so will, und schaut trotzdem noch ziemlich gut aus.
Mit dem
H264, ganz genau.
Funktioniert gut, ja, was macht man damit? Das ist schlimm. Dass man irgendwer muss das den Patent
oder
abkaufen oder ist, muss zerschlagen werden.
Oder wenn man sich die HD-Videos auf YouTube anschaut, die sind ja zum Beispiel, da gab es ja diesen Film, Home hat er, glaube ich, geheißen, wo eben diese Luftaufnahmen von der, aus verschiedenen Teilen der Welt von so einem französischen Fotografen waren. Aha. Der war so 2-3 Tage auf YouTube gratis zum Schauen. Und wenn man sich damit dann mit so einem YouTube-Video-Downloader sich das runtergeladen hat, dann war das, obwohl es Spielfilm lang war, in zumindest 720p, 1,4 GB groß oder so. Mhm. Und dort, obwohl er trotz der geringen Größe eigentlich ziemlich gut ausgeschaut. Mhm.
Ja. Boah, die Technik.
Ja, genau. Alle gestaubt.
Vielleicht was Erfreuliches.
Moment, was haben wir denn
da erfreulich? Wir müssen nämlich decken, so erfreulich.
Ja, genau, das haben wir jetzt wieder
gedacht. Stadtbewertung, irgendwas, genau, Stimmungs, Mut.
Mut, genau. Da kann man schon Mut, Mut.
Also der, am Freitag war Frühlings-Critical Mass. Das ist
eine Fahrradveranstaltung,
ganz genau.
Da warst du dabei?
Genau, da war ich dabei.
Bravo, bravo.
Da, wo sich eben alle Radler Wiens treffen. Oder was heißt alle Radler Wiens? Alle, die halt nicht so faul sind, hinzugehen.
Danke. Ich muss zu meiner super Schande gestehen, die sind sogar an meinem Haus vorbeigefahren. Und ich so, ah, das wird die Critical Mass sein.
Aber ich muss, also, sie sind auch bei mir total oft vorbeigefahren, bis ich das erste Mal endlich hingegangen bin. Ich habe damals noch im Gürtel gewohnt, wie das erste Mal mir den Kalender eingetragen habe, sagen wir so. Und es zahlt sich echt aus, hinzugehen, weil das sind so. Im Sommer.
Das ist immer freitags, gell?
Nein, das ist. Oder ich glaube, so viele Leute dazu waren, kennt man es wahrscheinlich immer freitags machen.
Aber Sie haben doch was auch immer freitags ist.
Es ist am Freitag, aber es ist nicht immer freitags, sondern es ist nur einmal im Monat und zwar am dritten Freitag.
Am dritten Freitag ist okay.
Mhm. Aber damit aufpassen, ist, wenn man hin will, unbedingt auf die Website schauen, criticalmass.at, ob es wirklich der dritte Freitag ist. Und der Treffpunkt ist immer um 16.30 Uhr am Schwarzenbergplatz und geplant wird, um 17 Uhr abzufahren. Mhm. Und da sind dann so, je nach, also im Sommer kann man, glaube ich, sagen, dass so 1000 Leute ungefähr sind.
Sind es eher Rollschulfahrer, so Inlineskater?
Nein, es sind vor allem Radfahrer, es sind ganz Radfahrer. Wenige.
Okay. Es gibt irgendwas,
es gibt, ja, wo Friday Night Skating,
genau, den
das
genau,
ist jeden Freitag, da darf man als Radfahrer auch, ich finde, vorher, das ist vor allem für Inlineskater.
Genau, ja.
Und bei der Critical Mass, das ist eben vor allem für Radfahrer, weil es sind zum Beispiel einige so Longboard-Skater, die sind da relativ schnell unterwegs. Oder ein schneller Rollschuhfahrer ist auch gleich schnell wie der Radfahrer, weil so schnell wird er nicht geradelt. Und das Schöne ist halt, dass da, nachdem so viele sind, auf den großen Straßen Wiens alles blockiert wird, und man in aller Ruhe fahren kann.
Herrlich. So wie es sein sollte.
Wer noch nie was davon gesehen hat, werden wir noch ein Video verlinken in den Shownotes von eben dieser Frühlings-Critical Mass.
Sehr gut.
Um ein gutes Bild von der Stimmung, die da so herrscht, kriegt. Und normalerweise endet das Ganze dann bei irgendeinem Fest.
Ah.
Diesmal gab es halt kein Fest, deswegen haben wir was am Ippenplatz aus und in den verschiedenen Lokalen ist dann halt das Ganze, war der Ausklang des Tags.
Also Critical Master.de und du tragst das in Zukunft in den Kalender ein, schätze ich.
Ja, genau, das fand ich eigentlich als Serientermin im Kalender eine gute Idee, super. Weil das ist immer, also immer das auch vor Jahren als Serientermin in meinen Kalender getan. Und es ist immer an dem Tag, egal was für Wetter oder sonst was ist. Und auch im Winter, wobei im Winter natürlich viel weniger Leute sind.
Ja,
Gut, was nehmen wir als nächstes Thema?
Ich glaube, wir müssen erklären, die Störgeräusche kommen daher, dass da jetzt urviele Studenten aus dem Hörsaal hinaus.
Ja, ist jetzt gerade die Vorlesung zu Ende. Ja.
Ach so, ja genau, jetzt haben wir genau das Balluch,
ja.
Hat sich ja jemand gewünscht.
Das, ja, genau.
Das haben wir letztes Mal ein bisschen vernachlässigt.
Extra für unseren Balluch Hörer Max.
Ja. Was haben wir?
Ich oder hast du ja auch wirklich ein Thema oder? Dazu, oder?
Ich war schon am letzten Montag war ich schon bei dem Vortrag von der Melanie Joy, das ist eine, ich glaube, Philosophie-Professorin aus Massachusetts.
Okay.
Und die befasst sich eben mit dem System des Fleischessens, wenn man so will. Es ist ja so, dass wenn man von Vegetariern oder Veganern spricht, dann schwingt da immer mit eine gewisse Philosophie, eben Veganismus und Vegetarismus.
Achso, und wir haben
sozusagen es ist ja nicht so, dass Fleischessen oder was heißt Fleischessen, dass das, was als normale Ernährung bezeichnet wird, komplett ideologiefrei ist. Mhm. Und das Problem ist eben, dass Bezeichnungen wie Omnivore oder Fleischesser überhaupt nicht stimmen, weil Fleischesser essen ja nicht nur Fleisch, sondern andere Dinge auch.
Und Omnivore kommt aus der...
Da gibt es aber, wenn ich dich unterbrechen darf, es gibt schon so irgendwelche Gauchos in Südamerika, die wirklich hauptsächlich Fleisch essen.
Ja. Ja. Die, na, warum die wird es zutreffen.
Aber, genau, irgendwelche aber die, um die geht es eben nicht. Also, es geht eben um das, was in der westlichen Welt als normale Ernährung bezeichnet wird.
Alter, und ein absolut unnötiges Wissen noch, die Maasai in Afrika, bitte ausschließlich Milch und Blut.
Sehr das lecker.
Geht. Wow.
Ja,
Milch, alles geht. Ja, Blut, okay.
Also die saugen wie Vampire ihre Rinder.
Aha. Mhm. Achso, und das bleibt dann am Leben, das Rind.
Ja, ja, das können die so machen, dass das relativ lang
ist. Ah, die tarieren das aus, das ist natürlich gut.
Und die sind auch, wie man weiß, sehr groß gewachsen und so. Mhm. Kampfstark und so.
Genau, und das, der andere Begriff Omnivore, der noch ab und zu mal verwendet wird, der ist
kommt ja alles
aus der Biologie und der bezeichnet eigentlich das Verdauungssystem vor allem und ein Veganer zum Beispiel kann auch ein Fleisch mehr oder weniger gut verdauen.
Also eigentlich ist ein Veganer ist ein Omnivore.
Genau, weil das kann das jeder aus, Mensch, ja. Jeder Mensch kann ja Fleisch verdauen.
Das und geht nur von der Fähigkeit aus, nicht ja,
genau,
vom persönlichen Konstrukt.
Genau, und da müsste man, wenn man das jetzt... Genau,
sehr gut, rollenspielmäßig.
Ja, ich nehme ja Vokabeln an.
Und deswegen hat sie sich den Begriff Carnismus ausgedacht für das System
des Fleischessens.
Weil nämlich das, und warum das Ganze überhaupt notwendig ist, ist auch noch interessant, weil man ja, wenn es kein Wort dafür gibt, um das zu bezeichnen, kann man auch nicht wirklich gut drüber diskutieren. Weil richtig, dann ja jeder von was anderem redet, potenziell.
Im Endeffekt, man kann sich akademisch auch nicht wichtig machen damit.
Ganz genau, ja. Und man kann auch nicht auf Vortragstour gehen. Aber der Vortrag von ihr ist wirklich sehr empfehlenswert.
Und es gibt unabhängig davon jetzt.
Es gibt ein YouTube-Video.
Ja.
Vom, also es hat zwei Vorträge. Es hat einen Veganer-Vortrag und dann Kanisten-Vortrag sozusagen. Und den Veganern erspart sie quasi die Szenen aus den Schlachthäusern. Und diesen Kanisten-Vortrag kann man sich auf YouTube anschauen. Der wird dann auch verlinkt. Muss ich noch dazu geben.
Also den kann man von YouTube direkt rein verlinken.
Genau, das ist auf dem offiziellen YouTube-Channel von.
Und sagen wir so, sind dann ein paar Quotenfleischesser bei ihren Vorträgen, die dann geklärt werden?
Wenn sie den Kanistenvortrag haltet für Fleischesser, ja. Dann sind das vor allem Fleischesser.
Ach so.
Oder Kanisten halt.
Und die gehen dann hin, um sich bekehren zu lassen?
Warum die hingehen, auf das ist ja nicht weiter eingegangen. In dem Vortrag geht es vor allem darum,
als Masochisten, das sagen wir, wie schlecht ich bin.
Genau, es ist ja so, also was mir total oft auffällt, jedes Mal, wenn ich auf Facebook irgendwas poste, wie zum Beispiel, warum Balloch überhaupt, der Martin Balloch hat einen Blogpost gemacht, wo er schreibt, warum sich's auszahlt, sich vegan zu ernähren, obwohl das ja total wenige Leute sind, und das eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die Wirtschaft oder die Tierindustrie hat. Ob jetzt
derzeit, weil sie so wenig machen, aber wenn sie mehr machen würden,
ja,
wird
ja,
schon gescheiter.
Genau, ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich auf Facebook gepostet.
Ja, und was passiert,
wenn ich sowas wie das zum Beispiel auf Facebook poste, obwohl das ja die persönliche Meinung von Martin Balluch ist, dann regen sich alle möglichen Leute auf.
Und als hättest du ihnen die Schnitzelsemmel vergiftet.
Genau, als hättest du ihnen die Schnitzelsemmel so, wir jetzt wollen uns eine besser, die nehmen so die Schnitzelsemmel weg.
Boah, das ist aber...
auf das geht es halt der eine, und ich glaube, dass das auch stimmt, dass schon jeder quasi unterbewusst weiß, was die Probleme des Fleischessens im Allgemeinen sind, aber man ist halt gesellschaftlich darauf dressiert, das zu ignorieren. Und deswegen ist es notwendig, dafür einmal ein Wort zu finden, dass man darüber reden kann. Tja, ich glaube, das ist für der heutige Balluch-Teil
gewesen. Der heutige.
Hast du sonst irgendwelche Blogpostings von Balluch?
Ja, es gibt,
lange schon
es gibt,
mehr wieder
es gibt mehrere Blogposts von Balluch noch.
Wenn ich würde gerne wissen, wie seine Endlos-Fete weitergeht mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich und vor allem ein Intimfeind von Balluch ist ja dieser, wie heißt der Waffenlobbyist, der jetzt in Radiosendung ist, der mit dem Niederjagdwild in Schottland, der diese Telekom-Manager dorthin dann, der Bluch...
Pulli,
ja, ich weiß genau. Nicht.
Also zum Thema Jagd war wieder ein Blogpost.
Von dem ist er ja mal verklagt worden. Ne? Das freut mich jetzt, dass der selber in der
Reise ist. Ja. Das ist allerdings, glaube ich, jetzt ein anderes Jagdthema. Und zwar in der Steiermark hat eine Runde ÖVP-Politiker und Jäger komisch, dass im Zusammenhang mit Paluch immer ÖVP.
Komisch, ja.
die mögen sie nicht.
Die SPÖ hat komischerweise weniger Jäger hier, so wie es ausschaut. Naja. Jedenfalls, die haben ein neues Gesetz sich überlegt, wonach es dann in der Steiermark illegal sein soll, Jagen zu stören.
Filmen. Was heißt zu filmen.
Ja, super. Genau. Ja, klar. So weit kommt es ja noch. Und da schreibt er relativ ausführlich, wie das so ist mit dem Jagen und überhaupt. Mhm. Aber das Thema interessiert mich dann so im Detail auch wieder nicht, weil also es gibt andere Dinge, die man lesen kann.
Irgendwie noch ganz. Wobei, aber ich glaube, das geht schon in Richtung Informationsfreiheit. Es gibt auch immer wieder Gesetze, dass verboten ist, in einem illegalen oder in einer so Pelzfarm zu fotografieren oder diese Tierbefreiungen er macht, wo sie jetzt nicht der Sinn ist, dass sie irgendwelche Händeln befreien oder irgendwelche Pelztiere aus ihren Käfigen, sondern dass sie reingehen und einfach Fotos machen und zeigen, wie die Schweine da in ihren eigenen Leichen umeinander liegen oder im eigenen Dreck. Ne? Ja. Und das öffentlich machen. Und das ist ja extrem unpopulär bei der Lobby, die
ganz genau, ja.
Und ich denke, das geht uns schon alle an, wenn jemand uns vorschreibt, was darfst du wissen, was darfst du öffentlich machen und was nicht. Das ist unabhängig davon, ob dir der Tierschutz ein Anliegen ist.
Genau, ja.
Wobei man muss auch auf sich schauen irgendwie, oder es ist nicht immer angenehm, eine Kamera in die Fresse gehalten zu bekommen.
Nein, aber wenn ich jetzt, Geld damit mache, dass ich irgendwelche Sachen tue, ne? Die alle angehen, die auch eine Auswirkung haben auf die Umwelt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Privatgrund einen Keller baue, ja, wo ich mein Kind einsperre, das geht niemandem was an. Ja? Und dann mache ich andere fertig, dass sie das fotografieren. Da muss man schon ein bisschen sagen, gesellschaftlich, das ist aber schon ein
guter. Totschläger-Argument.
Ja.
Muss ich so ausblenden irgendwie, aber wenn du irgendwo entlang hatscht und es ist irgendwie eine blöde Situation und 30 Leute machen irgendwie Klick oder so. Es ist immer im Positiven wie im Negativen, weißt du? Das ist natürlich, du hast recht, es wird oft, ist einfach die Information, wird da zu restriktiv gehandhabt, aber es kann natürlich die Politik der tausend Augen auch gegen einen schlagen.
Witzigerweise kommen diese Argumente pro Privatsphäre, ja selten, wenn die tausend Augen vom Staat installiert werden.
Ja, genau. Ne?
Das findet dann immer sehr seltsam.
Das findet in einer anderen Stelle statt.
Ja. Da gab es nämlich im Sommer noch ein anderes konkretes Beispiel, nämlich My Bike Lane. Das haben wir im Podcast, glaube ich, noch nicht besprochen. Gell?
My Bike
Lane. Das ist ja auch noch ein Lieblingsthema von mir. Wissen alle, die mir auf Twitter oder Facebook folgen. Und zwar, das ist eine Website, wo Leute, also das kommt aus London, plötzlich aus New York, glaube ich, kommt, oder aus Amerika zumindest, da kann man nach Städten geordnet Autos fotografieren, die Radfahrstreifen oder Radfahrinfrastruktur verparken.
Also und so wie wenn ich dem so ein Pickel gebe, du Parkschwein.
Ne? Du Parkschwein, ganz genau so. Nur das hat so ein Foto im Internet. Ist
und, okay, also wirklich an den Pranger
gestellt. Und das gibt es schon seit Jahren und in Wien gibt es halt ein paar Leute, die da wahnsinnig aktiv sind und wenn man den RSS-Feed
abonniert hat, schon mybikeline.at
mybikeline.com, vienna.mybikeline.com. Okay, wenn man noch mybikeline googelt, kommt das eh.
Also ich brauche nur Leute fotografieren, die am Fahrradstreifen parken.
Genau, du kannst im Prinzip fast alles reinstellen, das kontrolliert niemand. Ein Trend in Wien, der zumindest diskussionswürdig ist, ist jetzt da Fußgänger am Radweg zu fotografieren oder Radler, die sich deppert aufführen, das ist
wird auch gemacht.
Wird auch gemacht, ja. Also es gibt keinen Administrator oder so, der das kontrolliert. Jedenfalls, das gibt es schon seit Jahren und jetzt ist da, ich glaube, Wien heute, oder plötzlich die Heute-Zeitung oder so, irgendeine Wiener Lokalzeitung ist da draufgekommen, dass es das gibt und hat das Ganze zum Thema gemacht und auf einmal hat das so, wann war das? Das war, glaube ich, im Sommer, so eine Runde gemacht durch die gängigen österreichischen Medien, wie quasi die bösen Radfahrer, die armen Autofahrer an den Pranger stellen. Und das ist ja ein ähnliches Thema, weil das sind jetzt halt genau die tausend Augen, die halt nicht vom Staat kommen, sondern von den Bürgern, wenn man so will. Ich finde, dass das immer dann gerechtfertigt ist, wenn der Staat aus irgendeinem Grund, warum er immer lassen wir mal im Raum stehen, nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass sinnvolle Gesetze eingehalten werden, ganz genau. Mhm. Und das Gleiche ist ja meiner Meinung nach bei einer Legebatterie, die schon seit Jahren verboten ist und trotzdem noch
dort steht. Ich finde, du kannst aber einen viel einfacheren moralischen Grundsatz anwenden. Du kannst dich einfach fragen, schützt dem Schwächeren. Und wenn ich jetzt einen Fußgänger oder Radfahrer neben einen Autofahrer stelle, ist per Prinzip der Autofahrer der Stärkere. Mhm. Weil der braucht nur links abbiegen und der andere liegt am Boden. Ne? Und ist der Schwächere geschützt oder nicht? Und ich denke, dadurch ist ein eindeutig der Schwächere geschützt.
Aber
seltsamerweise sehen das die Medien anders.
Ja,
ein schwieriges Thema.
Ja, und da kann man noch... also
im Moment, wir haben eine historische Sache zu sagen. Gregor öffnet sein Zweitbier. Bier. Wir folgen nämlich den Anweisungen unserer Hörer. Ja,
danke, Johannes Klopf. Ich habe
gegen seinen Willen sich doch Gregor jetzt niederschmeißen. Er mag überhaupt nicht. Schaffst du es noch, Gregor? Natürlich. Wir haben Vitaminpillen da.
Ja, genau.
Und dazu gibt es noch einen rechtlichen Aspekt, der ganz interessant ist. Und zwar, es wurde dann in den Medien eben lang und breit diskutiert, ob das überhaupt erlaubt ist, Nummerntafeln im Internet zu veröffentlichen.
Datenschutz.
Und Datenschutz, ganz genau. Und da gibt es im österreichischen Datenschutzgesetz ein Unikum, wie ich dann herausgefunden habe, im Rahmen von der ganzen MyBikeLine-Sache, das ist das indirekt personenbezogene Datum.
Ja.
Das ist von den ganz strengen Regeln des Datenschutzgesetzes ausgenommen und kann eben ohne Auflagen verwendet werden. Und das indirekt personenbezogene Datum ist eben ein Datum, das wo der Personenbezug mit legalen Mitteln nicht hergestellt werden kann. Und de facto ist es ja so, dass man...
Du kannst da Anzeige
also machen, genau, du kannst genau, das Problem ist eben, dass man relativ leicht von der Nummerntafel, obwohl es illegal ist, auf die Person kommt, wenn man es unbedingt will. Das ist bei dem Thema das Problem. Aber was, wenn nicht die Nummerntafel ist, ein indirekt personenbezogenes Datum. Und dazu kommt aber, da gibt es von 2008 lustigerweise einen schönen Artikel auf dieser Arbeitsgemeinschaft Datenschutz-Website. Und laut dem ist es so, dass das eh mit diesem indirekt personenbezogenen Datum von der EU kritisiert wird, aber scheinbar hat es noch niemand für nötig befunden, das ein bisschen aufzuräumen.
Mhm.
Ob das gut oder schlecht ist,
wobei weiß das jetzt hat halt ja ganz konkrete Auswirkungen. Du siehst ja immer wieder Leute, die, du siehst Autos, geparkte Autos, und drin ist ein Hund und es ist heiß. Ne?
Mhm.
Und im Extremfall wird das drin ein Kind ist, das siehst du zum Glück nicht oft. Ne? Und da hast du eigentlich auch keine andere Chance, als die Nummer zu fotografieren und dann zu schauen, ob du den
ausrufen
kannst. Oder,
aber da macht die Polizei zumindest, versucht den ja dann normalerweise so auszuforschen, dass halt der das Ganze hingebracht hat, nicht rausfindet, wer das ist. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Die schauen schon drauf, dass du kannst mit der Nummerntafel von dem Auto zur Polizei gehen und die schauen dann halt, ob sie was rausfinden.
Aber sagen
und
dann
aber sagen dann, wer es ist.
Ist auch okay. Ich will ja nur, dass da überhaupt was passiert. Ne?
Genau. Mhm.
Beziehungsweise ich denke jetzt ganz konkret, wann ich sehe einen Hund oder was auch immer, jetzt ist es in einem Auto und es ist extrem heiß und der wird da vielleicht kollabieren, dann gehe ich zum nächsten Supermarkt, oder wo ich vermute, dass der Besitzer ist und sage, der Besitzer des Wagens so und so soll sich melden. Ne?
Für sich privat darf man sowieso fotografieren, was man will.
Nein, ich habe ja natürlich das vor, als Netz zu stellen und zu
beten. Ja, genau,
und
wenn du das, nur wenn du halt diese Daten
mit meinem anonymen Facebook-Account
verarbeitest, dann ist das ein Thema. Und der ÖMTC befindet, dass Nummerntafeln im Internet posten ist verboten.
Ja, witzigerweise ist der ÖMTC ja auch eine Lobbyorganisation für Radfahrer, was ja wenige wissen.
Ja, aber sie bemühen sich nicht sonderlich.
Bemühen sich nicht sehr drauf, kommen. Der Arbo übrigens auch, der hat sogar einen Namen.
Ich habe damals extra geschaut, da ist der ÖMTC sogar, was die Website anlangt, zumindest ein bisschen besser gewesen.
Ja, aber hat er das Wort Fahrrad in der Website?
So richtig, Website? Also wenn ihr Fahrradlobby will, gibt es bessere in zumindest, sagen wir so.
Kann man eigentlich beim
Namen nennen. Genau, so Argus, ne? und IG Fahrrad sind die.
Gibt es nicht irgendwas mit Ö auch noch?
Das wird vielleicht ein österreichweites sein.
Oder ist das der VÖC oder so?
VC Öster, Verkehrsclub Österreich, der ist überhaupt für alle. Da kann man sich auch als Fußgänger anmelden. Da gibt es übrigens, wenn wir schon dabei sind, wenn man Radfahrer ist, soll sich eine Clubmitgliedschaft bei Argus oder IG Fahrrad aus, weil man nämlich, wenn man es wirklich auf den Cent genau ausrechnen will, soll sich nicht immer aus, aber es ist eine Haftpflichtversicherung
dabei
und Rechtsschutzversicherung
auch. Super.
Aber das ist halt so eine sogenannte subsidiäre Versicherung, die zahlt erst dann, wenn zum Beispiel die Haushaltsversicherung nicht zahlt.
Okay,
wenn du sowieso eine Haushaltsversicherung hast, dann bringt es nichts, aber Rechtsschutzversicherung zum Beispiel hat man normalerweise nicht. Und wenn man jetzt...
Wenn du jetzt am Radweg irgendein Kleinkind niederführst, ne?
Genau, wenn du am Radweg ein Kleinkind niederführst, dann ist das eine super Sache, wenn man die Versicherung hat, weil dann hat man...
Das ist halt Vollgas, ich bin Argus.
Naja, ich meine, da hat man dann trotzdem die Teilschuld und so weiter wahrscheinlich, aber weil das Kleinkind ja, oder überhaupt Kinder ja vom Vertrauensgrundsatz auszunehmen sind, aber es ist nicht so, dass man den Anwalt auch noch selber zahlen muss. Und ein konkretes Beispiel, da ist vor kurzem erst, habe ich gelesen, in der Facebook-Gruppe Radfahren in Wien, einer von einem Auto zusammengeführt worden, sodass er im Krankenhaus war.
Ein Radfahrer jetzt.
Radfahrer, ja genau. Und hat aber aus irgendeinem Grund, weil alle Beteiligten unfähig waren, sogar der Busfahrer von den Wiener Linien, war da keine Polizei dabei. Und der ist erst im Nachhinein draufgekommen, das Krankenhaus ist auch nicht draufgekommen, dass man den eigentlich anzeigen müsste, diesen Autofahrer, weil es... einerseits das Schmerzensgeld gibt und andererseits der offensichtlich mehrfach illegal sozusagen sich verhalten hat in der Situation. Weil wird ja dann nicht einmal abbiegen dürfen, wo er abgebogen ist. Unabhängig davon, dass er einen Radlfahrer zusammengeführt hat. Naja, und wenn man da diese Rechtsschutzversicherung hat, ist das sicher auch von Vorteil, weil dann kann man gleich von Anfang an mit Anwalt das Ganze.
Dann kannst du den Posthum machen. Oder aus dem Rollstuhl heraus kannst du dann
Anwalt
setzen, den Autofahrer. Also abschließend möchte ich zu dem Thema sagen, ich finde es immer schade, wenn bei sowas dann Radfahrer gegen Fußgänger ausgespielt werden. Ich sollten eigentlich sagen, beides die eher Ungeschützten im öffentlichen Verkehr und sollten eigentlich zusammenhalten.
Ich bin auch der Meinung, also ich bin inzwischen sowieso mindestens so viel Fußgänger wie Radfahrer, allein wegen einem Kinderwagen. Aber es ist ja eine Verkehrspolitik, die sich vor allem um Fußgänger dreht, ja auch für Radfahrer von Vorteil.
Eben, ja.
Und da ist es komplett unnötig, sich über Fußgänger aufzuregen, weil es nichts bringt. Dann, das bringt mir den Autofahren was, weil sie dann eben.
Martin, ich plädiere für ihn ein nerdiges Tech-Thema.
Da ja, genau.
Das so ist
genau.
Zu politisch.
Warte, das können wir jetzt auch nicht
Quatsch nehmen. Nur.
Hoppla, das sind jetzt nur meine Sachen. Also, du hast doch so ein ganzes Konvolut an Themen.
Oh, Kommandozeile.
Deine Kommandozeile. Jetzt sind die Kommandozeile.
Jetzt macht er
die Kommandozeile. Jetzt
zurück in die nerdigen Sachen.
Na, ich wollte, das ist ein Thema, das ich eigentlich schon seit mehreren Folgen
habe. Es brennt dir im Herz. Ja,
und ach so, jetzt
das brennt schon.
Bitte, sprich zu uns.
Ich wollte eigentlich nur über nützliche Tools auf der Kommandozeile reden.
Bitte.
Eigentlich. Benutzt ihr die Kommandozeile?
Ja.
Und was für Tools benutzt ihr da?
LS.
Ja, genau. LS ist schon mal gut.
CD. Sudo. Und bitte, ganz ein schönes habe ich gelernt durch die UDA City, durch diesen Universitätskurs. Und zwar, das hat geheißen Traceroute, das habe ich nicht gekannt.
Traceroute.
Erzähl mal. Ja, ja, aber ich war einfach zu unfähig, das zu kennen.
Was macht Traceroute?
Ja, Traceroute, also es ist so, wie soll ich sagen, das Ping auf Steroid. Ping schaut ja nur, ob du da Verbindung irgendwo hinkriegst und ist relativ schnell. Und mit Traceroute kannst du jetzt Traceroute und dann die URL eingeben und dann macht er, das dauert relativ lang, aber dann macht er da eine schöne Liste, über welche Zwischenstationen das Signal ging. Ich bin zwar noch zu blöd, die Liste zu lesen, aber ich habe mir sagen lassen, da kannst du dann genau sagen, ja, das ging jetzt
über nach Sydney
und von dort nach Madagaskar.
Da gibt es da schöne Tool. Schön visualisieren, na.
Ja, gibt es da ein Tool, was auch auf der Kommando sein?
Also, oder ein Gnome-Tool, aber es gibt so eins, das zeigt da so auf der, genau,
von Globus. Wie heißt das?
Ich mag das auch. Wenn wir das wüssten, das ist das letzte Mal
angeschaut. Ich möchte das als Bildschirm schon
rein. Du musst wahrscheinlich nur bei deinem Ubuntu in Software Center Traceroute eingeben, dann siehst du dann das Frontend.
Nein, wir mögen Kommandozeilen.
Ja, also, ja, genau. Und wenn man sich einloggt auf einen Server, was ja oft vorkommt, wenn man Linux-Administrator ist,
ja,
möchte man auch. Oh Mann. Dann möchte man ja auch ein paar nützliche Sachen verwenden. Und das eine ist einmal einloggen. X ist auf einem
Server. Ja, jetzt wein. Damit ich den Explorer.
Bloß nicht. Kann man mit Wein vielleicht IIS laufen lassen und nachher Windows.
Oh Gott.
In einer virtuellen
Box. Das ist ein Horror-Set.
Nein, okay, sprich zu uns, großer Administrator von Windows, von Linux, Systemen über die Kommandozeile.
Naja, es gibt ja praktische kleine Tricks, mit denen man sich das Leben leicht machen kann. Und der Einstieg ist manchmal schwer, gleich am Anfang. Und ich habe ja erst Jahre gebraucht, überhaupt die Bash irgendwie, um nicht gescheit zu benutzen, aber wenigstens die grundlegenden.
Die Bash ist dieser schräge Strich.
Ja, die Eingabeaufforderung.
Okay, die Shell ist die kann ja so ein bisschen programmieren auch, wenn man sie richtig...
Genau, die Born-Again-Shell, die ist schon ein bisschen schlauer als die SH und da kannst du schon einige Sachen machen. Beispielsweise, wenn du, das kennt ja wahrscheinlich jeder, seine History, seine eingegebenen Befehle mit Pfeil-Rauf-Taste, kann man sie erreichen. Kennst du auch Ctrl-R? Das ist nämlich das, was mir der Johnny beigebracht hat. Das ist super.
Zum Suchen? Oder?
Ja, richtig. Ah. Da suchst du dann in deiner History. Also wenn man mal einen alten Befehl wieder rauskramen möchte... Das ist nämlich Segen und Fluch gleichzeitig, weil man dann beginnt auch irgendwie...
Auch die Falscheingaben wieder zu finden.
Ja, erstens die Falscheingaben und zweitens auch sich lange SSH-Befehle oder schon fast skriptartige Befehlszeilen sich einfach nicht einzuprägen, sondern immer wieder aus der Historie rauszuholen. Und
wenn es dann auf einem anderen Computer
sitzt... Ja, man bleibt dann einfach schlampig mit diesem, mit diesem Raussuchen. Aber abgesehen davon gibt es ja auch ein paar komplexere Programme und was ich so als kleines Set gerne verwende, ist zum Beispiel etwas, was ich aus der Ubuntu-Welt kennengelernt habe, nämlich Booyaboo.
Booyaboo.
Booyaboo ist ein Aufsatz
auf Screen. Wie ein Buch von Astrid Lindgren.
Und Screen kennt man ja. Nicht. Also erkläre ich es doch. So, also man loggt sich ein und man hat eine Kommandozeile.
Was es braucht.
Es ist, ja, ja, das. Naja.
Ich habe lieber mehr Putty-Fenster aufgemacht.
Mehr Putty-Fenster. Das ist man wieder im Window-Manager von seinen Windows-Maschinen. Also kann man das gar nicht machen. So kann man das gar nicht machen. Der Screen ist ein Terminal-Multiplexer. Das sagt wahrscheinlich noch nicht viel aus. Aber es ist ja so,
was wenn man sich Alt-Tab, Multi-
nee, ja, genau, richtig. Also,
ja, genau.
Wenn man sich einloggt.
Das heißt, ich kann Alt-Tab, wenn ich kein X habe.
Lass die erklären. Also man loggt sich mit einer Session auf einen Computer ein und man macht etwas, man startet ein langes Skript und dann ist die Befehlszeile mal blockiert. Was macht man dann? Dann kann man entweder
ja, dann so wie der Martin Alt F2 machen noch eine neue Konsole aufmachen.
Steuerung Alt F2, dann bist du wieder auf dem lokalen System in einer zweiten Konsole. Ach, dann musst du
hast
wieder
dich über eine Konsole aufgelegt. Okay,
richtig.
Okay,
du ja. möchtest remote neue Konsolen aufmachen.
Ja, dann kannst du es ja irgendwie den Prozess in den Hintergrund schieben, so ganz toll.
Geht manchmal, geht, aber ist auch oft nicht das, was man haben möchte. Man möchte auch manchmal wirklich eine neue Session haben, wenn man zum Beispiel auch mehrere Sessions offen hat und in einem hat man Top laufen. Top ist so ein Prozessorüberwachungsding und da überwacht man das Ganze. Und dann verwendet man so Tools wie Screen oder besser noch den Aufsatz darauf Booyaboo. Und das ist eigentlich, wie kann man es vergleichen, so wie man in Firefox mehrere Webseiten aufmacht und Tabs aufmacht.
Und das oder wie wenn du an deinem Desktop mehrere virtuelle Desktops hast.
Ja, genau, damit kann man es vergleichen. Und es ist einfach wahnsinnig praktisch. Und Screen ist.
Aber es ist für Kommando-Textmodus-Fetischisten.
Rein für die Kommandozeile. Und ich bin ja auch nicht der Hardcore-User insofern. Ich meine, die wirklichen Hardcore-User verwenden den VI und nicht den Vim. Also
möchtest hier gerade öffentlich gestehen, dass du ab und zu deine Maus benutzt?
Ja, durchaus. Ich werde sogar noch ein Kommandozeilentool vorstellen, wo die Maus sehr gut damit funktioniert. Oh. Auch über Putty nämlich.
Ja, und das aber sag, wie tust du jetzt mit Screen hin und her schalten zwischen deinen verschiedenen Screens?
Ja genau, bei Screen ist es nämlich eher schwierig. Mhm. Da sind die Tastenkürzel etwas kompliziert und etwas in den Hintergrund zu schalten, wenn man in einer Session ist und so. Das kann ich gerade zwar noch, aber es sind echt nur so die drei notwendigsten Befehle. Und deswegen gibt es eben, was ich im Ubuntu kennengelernt habe, das Booyaboo. Und das macht so ein bisschen mehr Luxus. Und da geht es ganz einfach.
Ist aber auch im Textmodus oder ist das wieder grafisches?
Nein, Problem? Das ist im Textmodus rein. Du loggst dich ein auf die Remote-Maschine, startest als Super-User, als Root dieses Booyaboo und mit F2 startest du zum Beispiel ein neues Terminal und springst in die neue Kommandozeile und mit F3 kannst du durchtabben, sozusagen deine einzelnen Terminal-Sessions durchcyclen. Mhm. Und du hast unten eine Anzeige, die zeigt dir zum Beispiel an Memory-Auslastung, Prozessor-Auslastung.
Und das heißt, er baut dir praktisch ein GUI auf im Textmodus.
Ja, es ist sehr gemütlich und sehr hübsch gemacht. Also das kann man echt empfehlen und steigert die Arbeiteffizienz echt um einiges. Aber was macht man in diesen Sessions? Was möchte man machen? Man möchte vielleicht zum Beispiel chatten oder man möchte zum Beispiel browsen. Und bei browsen sagt jeder
Linux... Im Textmodus möchtest du dann browsen mit dem Lynx?
Oder? Natürlich, Lynx ist die erste Antwort.
Natürlich.
Ja, genau. Also man möchte browsen.
Warum? Weil ich habe lang nicht mehr Lynx benutzt, jahrelang. Ist das wirklich... soll ich sagen, ist das empfehlenswert, mit Lynx zu browsen?
Ich finde nicht. Ich finde Lynx wirklich grottenschlecht. Ich finde
Lynx. Es gibt was Besseres.
Schau, es ist so wie Screen zu Booyaboo, ist Lynx zu W3M.
W3M ist im Textmodus browsen mit Komfort, oder?
Mit Maus.
Und lass mich raten, er erstellt Grafiken dann da so als ASCII.
Du kannst am Framebuffer zum Beispiel wirklich auch anzeigen lassen. Also du kannst, wenn du lokal brauchst, beispielsweise auch wirklich Bilder anzeigen lassen. Ja. Im Framebuffer, nicht im Grafikmodus, nicht über X beispielsweise.
Das checke ich jetzt nicht.
Framebuffer. Wenn du den Bootscreen hochbekommst, wird dir auch schon Grafik angezeigt über X-Server. Ja? Diesen Mechanismus kann man ausnutzen, um sich zum Beispiel Bilder anzeigen zu lassen. Das wird von manchen Browsern ausgenutzt. Beispielsweise W3M oder andere.
Ich kann im W3M, ohne ein X gestartet zu haben, Bilder angucken.
Ja.
Das ist cool.
Das benutze ich aber, weil ich benutze cool den 3M meistens nur zu Hause eingeloggt und dann funktioniert das mit dem Framebuffer natürlich nicht. Also ich benutze das selten, aber generell ist es halt gemütlich, weil man auf einer Windows-Maschine ist und eh schon viel mit der Maus arbeitet und dann kann man Links anklicken und man kann da wirklich schön dieser Browser unterstützen.
Fast wie so, das als hättest du eine grafische Oberfläche.
Bei manchen Webpages, ich sagte, es ist echt auch gemütlicher, fast nur die Textversion zu haben.
Kann man vorstellen,
also die ganze
Du brauchst keinen Adblocker, die sind alle weg.
Ist viel besser als Adblock. Ja, also es gibt zum Beispiel auch Webseiten, die extra darauf hin optimiert sind, zum Beispiel www.oasnews.com. Die schauen wunderschön aus. Also da werden auch die Rahmen von den Tables richtig in dieser ASCII-Art mäßig angezeigt und so. Und kann man echt schön effizient lesen. Auch im Webstandard gibt es ja Textversion. Und jetzt heutzutage, wo ja viele Webseiten auch für mobile Handys
spielt das wieder mehr eine Rolle,
weil die sind ja eh auf kleine Schirme und
komische. Bitte, kannst du einen coolen Screenshot von dem W3M, wie du mit dem W3M gerade irgendwie in deine coole Biertaucherseite mit Foto anschaust, kannst du das posten?
Ja, dann werden wir das
Aber das werde ich mal merken, weil das klingt cool.
Ja, also es ist wirklich gemütlich. Ja, und ansonsten, ich wollte ja eigentlich eher eine offene Diskussion führen, aber diese Diskussion der Kommandozeilentools ist natürlich schönerweise eine endlose. Also wenn dann in nächsten Folgen
wird schon darauf aufmerksam machen, dass man zur Diskussion braucht man meistens einen Mitdiskutanten, der mindestens einen geringfügigen anderen Standpunkt hat.
Johnny, du musst doch. Ja, genau, stimmt, ja. Ja, das stimmt. Also mitdiskutieren, aber es gibt ja so viele coole Tools. Und
worauf ich also heute sozusagen W3M und Screen hast du uns heute näher gebracht. Und
dieses
Uyubui, was irgendwie das bessere Upgrade für Screen
ist. Und als letztes kann ich noch reinhängen, das ist eine ganz schnelle Empfehlung, CenterIM, das ist einfach
CenterIM.
IM, also IM okay. Für Instant Messenger,
ja.
Spricht Jabber und spricht auch böse ICQ-Protokoll, ist ein Multiprotokoll-Client und schön grafisch aufbereitet, wenn man chatten möchte, startet man
schön
den.
Schön grafisch im Textmodus.
Ja, natürlich, also okay. Textmodus, weil die Rahmen werden halt gezeichnet, man sieht das halt schön. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Also die
und kannst
Reihe
du einen, wenn du schon dabei bist, einen IRC-Client empfehlen, der wirklich ganz toll ist?
Ja, also IRC, ich muss ja zu meiner Schande sagen, da hast du mich auf meiner Achillesferse getroffen.
Bist du auch nicht IRC?
Ich bin nicht IRC, aber ich weiß von einem guten Freund, den wir vom Podcast ja auch kennen, von Mods, und der benutzt den Beetlebee, glaube ich.
Okay.
Und der Beetlebee kann IRC und andere Protokolle auch. Der kann
da der IRC,
da der Mods
in deiner Nähe wohnt, um hier den Datenschutz massiv zu verletzen, könntest du ihn ja vielleicht wieder mal herbringen.
Ich werde auf jeden Fall einladen. Ja, der wird sicher gern wieder kommen.
Okay.
Das. Ja.
Martin, vielleicht irgendein anderes Thema. Martin.
Ja, schau gerade, dass wir jetzt Passendes dazu haben. Ah ja, genau, das neue iPad hat bei iFixit ganze 2 von 10 Repairability-Punkten bekommen. Und zur Strafe, weil es derartig schlecht ist, wurde von iFixit bei der Gelegenheit das iPad 2, also das mittlere iPad. Es gibt das ganz tolle neue iPad.
The new iPad.
Das hat 2 von 10 Punkten bekommen. Und für die Frechheit, dass es wieder so mies war wie das iPad 2, haben sie das iPad 2 auch gleich downgegradet von 4 auf 2
cool.
Punkten. Weil nämlich das, also das iPad 1 hatte irgendeine besondere Art und Weise, wie das Glas fixiert ist, die halt ein Hauch angenehmer zum Zerlegen war, als wie es beim iPad 2 und beim New iPad.
Du könntest vielleicht einflechten, was das iFixit für eine Website
ist. Das iFixit, das ist eine Website, wo man Schritt für Schritt Anleitungen kriegt, um Geräte zu zerlegen.
Aber nicht nur Apple, wegen
alles
auch Wasserhähne oder so.
Und die machen dann halt da, also da, im Prinzip kann da jeder seine Anleitungen aufstellen, glaube ich. Und dann gibt es halt bei manchen Geräten so eine Punktebewertung von 0 bis 10 Punkten, wie leicht das Ding zu reparieren ist.
Also auf super, ja.
Haben wir ja schon mal im Podcast erwähnt, aber kann man ohne weiteres mal wiederholen.
Ja, das stimmt, wir haben so eine schöne Tablet-optimierte Seite, oder? Wo man die Anleitungen so weiter...
Das, was wir uns damals angeschaut haben, das war eine App.
Das war eine App. Aber für iFixit, war das eine App?
Das war die iFixit iPhone-App ausgerechnet.
Okay.
Und die sind, wisst ihr, echte Amerikaner, gehört schon Apple-Fans, kommt im Video, das verlinkt es dann raus.
aber sie finden halt, es wäre Apples Aufgabe, mehr auf Repairability zu schauen, weil das kann ja nicht sein, dass man muss zum Beispiel, um bei den iPads den Akku zu tauschen, muss den alles im Prinzip zerlegen. Das musst du komplett zerlegen, bis beim Akku
dabei
bist.
Beim iPod hast du ja überhaupt ins Geschäft gehen müssen, ne, wenn es da Batterie
gibt. Naja, das müsstest du, nein, das ist beim iPad ja das Gleiche. Das
iPod
damals. Bei den iPod kann man, glaube ich, schon irgendwie zerlegen, aber das sind ja zwei verschiedene Dinge, ob der Hersteller sagt, es ist der Akku tauschbar, oder ob es überhaupt möglich ist, den Akku zu tauschen.
Aber vergiss es, bei Apple ist das einfach nicht Politik. Im Gegenteil, genau. Die wollen den User weghalten. Das ist wieder
eben, das ist noch Politik, ist auch, dass du alle zwei Jahre ein neues
Kaufen sollst. Nach zwei Jahren spätestens muss das iPad weghauen und ein neues kaufen. Und das ist natürlich komplett absurd, das alles auf den Müll zu hauen, nur weil ein neuer Akku fällig ist.
Das ist aber so, wie der Kapitalismus funktioniert. Ne?
Ja, genau.
Schreibt auch die.
Ich glaube, über geplante Obsoleszenz haben wir sie schon mal ausgelassen.
Da gibt es jetzt diesen schönen Podcast von der. Oh Gott, ich. Nach dem ersten Bier weiß ich den ganzen Namen nicht mehr. Ich werde ihn verlinken.
Ja.
Ja, und das man kann Geräte machen, die, wo der Akku relativ leicht zu tauschen ist, obwohl der Hersteller sagt, okay, es ist nicht user replaceable, wie du schon hast.
Mhm. Ich hoffe, es entsteht langsam ein Markt durch diese 3D-Drucker jetzt, wo einfach Geräte hergestellt werden, die wirklich 20 Jahre halten. Also einfach das
von ruhig mehr kosten, aber einfach weil jetzt die Leute sagen, wir wollen das, ich möchte da einen Kortenzieher oder was auch immer oder ein Radio, das 20 Jahre halt, das ich selber reparieren kann, wo ich selber die Teile austauschen kann. Und das ist
also so wie wir schon mal die Story gehabt haben, schaut es eher anders aus, dass wenn du dir bestimmte Teile austauschst, dass du eher wieder, ja genau, dass du eher verklagt wirst, wenn du Originalteile ausdruckst, weil der Partei
ja, dieses Geschäft
haben. Ja, richtig.
Ich denke, es müsste in einer funktionierenden Marktwirtschaft, es gibt ja genug umweltbewusste Leute, die sagen, ich zahle gerne mal mehr, wie für diese berühmte Miele-Waschmaschine, ne? Dafür soll es aber lang halten. Ne? Und den Markt müsste es ja geben, aber er wird derzeit meines
Erachtens nicht sehr bedient. Waschmaschine ist vielleicht eher ein gutes Beispiel. Was und warum
ich meine, die tut das in der Werbung wirklich heraus.
Also ich würde zum Beispiel, meine nächste Waschmaschine wird wahrscheinlich eine Miele-Waschmaschine werden. Jetzt habe ich eine, wo ich den Namen vielleicht nicht nennen will, aber jedenfalls, sie ist okay, aber sie ist auf jeden Fall komisch, sagen wir so.
Du hast nicht das Gefühl, sie hält lang, oder?
Nein, sie wird jetzt vielleicht eh lang halten, und das Lustige ist, die ganzen Probleme wurden eh schon während der Garantiezeit eigentlich behoben, bis auf das Letzte, und da habe ich glücklicherweise so eine Versicherung dazu gekauft, aber die ist quasi erst bei mir gereift, da hat viermal der Techniker kommen müssen und das Ding reparieren. Das aber insofern eh okay, weil das hat nichts, das hat also insgesamt 30 Euro gekostet. Im letzten Mal habe ich halt was zahlen müssen.
Also er ist immer noch in der Garantie
gekommen. In der Garantiezeit ist er dreimal gekommen, und das vierte Mal war dann mit der Versicherung, da habe ich nur die Anfahrtspauschale zahlen müssen. Aber die ist zum Beispiel auch irre laut, und die Miele-Waschmaschinen sind total leise. Zumindest die ich kenne. Wenn ich jetzt bei uns, bei meinen Eltern zum Beispiel, die einschalt, dann glaube ich, da funktioniert was nicht, verglichen mit meiner.
Aber kannst du nochmal den Begriff sagen? Ich weiß gar nicht, wie er
geplante Obsoleszenz.
Genau, geplante Obsoleszenz. Das ist ja eine Ideologie von den Firmen, dass du wirklich,
genau,
und du siehst es ja in der EDV total drastisch, dass wirklich jedes Klumpert alle zwei, drei Jahre zum Weghauen ist. Ne?
Genau, und deswegen habe ich mir für mein uraltes Netbook einen Akku erneuern gekauft. Mhm. Und da war es aber nicht möglich, einen originalen Akku zu kaufen, weil der wird schon längst nicht mehr produziert, sondern habe ich einen nachgebauten Akku kaufen.
Und das hat funktioniert. Also da hat es eine kleine spezialisierte Firma gegeben, die sich sozusagen darauf spezialisiert.
So klein ist, aber es war
Kinderlieferant.
Nein, so schlimm war es nicht. Das war eine deutsche Firma, und die haben sogar relativ günstig die nach Österreich geschickt. Mhm. Aber die GLS, die sage ich jetzt schon, weil die ärgern mich zum zweiten Mal, war leider unfähig, das zuzustellen. Die haben es nämlich in irgendein Geschäft abgegeben, aber mir keine Nachricht hinterlassen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und dann habe ich halt noch hin und her gemailt, und dann bis endlich mal die mir den Akku verkauft haben, bei GLS nachgefragt haben, was da los ist.
Lieferservice mit Schnitzeljagd.
Ganz genau, Lieferservice mit Schnitzeljagd.
Nun gut, ich öffne mein Zweitbier. Martin, du kannst gerne mit.
Ich hab da wohl noch. Ja, dann haben wir noch einen App-Tipp von mir diesmal.
Bitte schön.
Es gibt jetzt nämlich einen Open-Source-E-Book-Reader für Symbian und Migo. Mhm. Der nennt sich, Ionic. Und kann gratis über den Ovi Store runtergeladen werden, und wer den Source Code haben will, den gibt es auf GitHub, das ist dann in den Shownotes. Ja, den habe ich heute erst entdeckt, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber was ist auf das erste, also der kann halt, also auf Symbian vor allem ist es so, dass es bis jetzt halt E-Books als zum Beispiel mit der PDF-App gelesen worden sind, da gibt es keine Lesezeichen und so eine Sache. Und das ist jetzt ein EPUB-Reader, wo man Kapitel klicken kann und Lesezeichen erstellen und so weiter.
Und der ist auch vom, der schaut gut aus, hat einen für AMOLED-Bildschirme angepassten Modus, also viel schwarz und wenig weiß. Mhm. Und da werde ich jetzt, glaube ich, demnächst endlich das Incommunicado lesen.
Bravo, ja, das ist für mich auch
als nächstes. Du hast in der auf deiner Liste, gell?
Ja, ja, ich habe es schon länger auf der Liste. Ich bin ja noch beim zweiten Teil vom Suarez auf den letzten 10 Seiten.
Kann ich sehr empfehlen. Dann flechte ich mich einmal ein zum Thema schöner Leben. Ich war im Kino Nörden. Gleich zweimal, schöner Nörden, ja. Und zwar erstens angeguckt von Disney. John Carter, Zwischen den Welten.
Den
1912 hat das irgendwer erschaffen und jetzt ist es endlich verfilmt worden, weil die Technik soweit ist. Mhm. Laut Spiegel Online ein Wahnsinns-Flop, also urviel Geld vernichtet.
Okay.
Und zwar mit, also ist eine Mischung aus Realfilm und also CGI-Effekten, so wie Avatar.
Ah, so in
der Richtung. Und ich muss sagen, also mir hat es sehr gefallen. Also ja. Wirklich, es gibt alles, was man braucht. Ein Wild-West-Typ wird auf den Mars gebeamt durch irgendeine komische Sache und merkt dort, dass er urstark ist, weil der Mars hat natürlich Luft und Wasser und Indianer, die haben natürlich vier Arme und so und irgendwelche edlen Weißen und die fliegen auf fliegenden Städten oder auf so krabbelnden riesigen Städten.
War das oder?
Ja, mit 3D-Brille. Das war das einzig Störende dabei. Du hast die Brille und musst mehr Eintritt zahlen. Und die 3D, also der Film hätte ohne 3D genauso
gut funktioniert. Du bist kein 3D-Fan.
Ich habe nichts dagegen, aber es nervt mich mit der Zeit so. Also ich habe lieber, dass die das Geld in eine gescheite Story schicken und in schöne Schauspieler als in 3D-Effekte. Und ja, und also auf jeden Fall, er wird dort hingebeamt und dort kann er meilenweit hüpfen und ist da mega starke, weil er halt die irdische Schwerkraft gewohnt ist. Und dann rettet er die schöne Prinzessin und es gibt super Luftkämpfe zwischen so riesigen Flatterschiffen mit so Flügeln und es gibt so edle Wilde, die halt so
herumwettern
und alles, was du brauchst und Action und so. Und leider, also so wie es derzeit ausschaut, wird Teil 2 nicht realisiert, weil halt Teil 1 schon wahnsinnig gefloppt ist und seine Kosten nicht eingespielt hat. Wieder 100 Jahre warten. Aber ich finde...
Kennst du die Vorlage?
Leider nicht, aber ich habe so direkt Lust gekriegt, das zu lesen.
Ja.
Und zweiten Film, Martin, kannst du mir nachschauen? Ich müsste den Titel rein, dann ich merke mir den nämlich nicht.
Indie-Game also, vielleicht?
Nein, mit so Hotel Mary God, so ein britischer Film, familientauglich. Über Pensionisten, die nach Indien gehen und dort in einem Hotel leben
wollen. Ja, Best Exotic Marigold Hotel.
Ja, im De France Kino gesehen, auf Englisch wirklich extrem lieber Film. Also kann man auch mit den Eltern hingehen und so.
Komödie.
Ja, also richtig britisch, lauter super Schauspieler zum Beispiel. Man kennt die Chefin von James Bond, von einem der letzten James Bond-Filme.
Ja, die spielt da mit,
ja, die Grauhaarige. Und lauter solches, du kennst praktisch alle Schauspieler von irgendwo. Und ganz eine liebe Story, also lauter so britische Pensionisten-Pärchen oder Witwen fallen halt auf so ein Webangebot rein, dass sie doch mit ihrer Pension in Indien im Luxus leben können, in einem alten Kolonialhotel da. Und das funktioniert dann halt nicht so, wie sie sich vorstellen, sondern das ist ziemlich schäbig, das Hotel. Und der Manager ist eigentlich, der ist von Slumdog Millionär, der Schauspieler. Der ist halt so einer, der urviel quasselt, aber halt nie was zusammenbringt und so. Aber es ist sehr, sehr lieb gemacht. Also du lebst so mit den Figuren.
Ja, schön, die Engländer können ja gut Filme machen.
Ja, und sehr, sehr zynischer Humor, also beste Line, wenn ich die quoten kann, da sagt einer, I'm gay, but in my age more theoretical than practical. Das war ganz lieb.
Ja,
ja, wirklich sehr, sehr netter Film.
Cool.
Also nicht viel Action drin und so, aber einfach so nette.
Ja. Vielleicht denke ich da auch noch einen, schon bei Filmen sind, dann bleiben wir gleich bei der Abteilung. Ich habe mir angeschaut, das Wochenende nämlich das Regie- und Drehbuchdebüt von Karl Markovic, Atmen heißt der Film.
Ja, genau.
Und? Ein österreichischer Film. Ja, mir hat das sehr gut gefallen.
Worum geht's da?
Ein Jugendlicher, der Thomas Kogler, ich weiß jetzt den Vornamen nicht genau, ob das wirklich Thomas war, ist 16 Jahre alt, ist im Gefängnis. Mhm. Hat mit 14, wurde wegen Totschlag angeklagt und ist seitdem im Gefängnis. Und es steht ihm bevor sein Gespräch mit für die Bewährung und muss sich deswegen um Jobs umsehen. Mhm. Und er kommt dann...
Vom Gefängnis heraus, oder?
Vom Gefängnis. Heraus. Da kann man sich auf schaut sich Inserate an und entscheidet sich dann für Naja, für das staatliche Abtransport von Leichen,
Bestattungsunternehmen
eigentlich. Mhm. Also Unternehmen eigentlich nicht, das ist keine Privatfirma,
ja, sondern
das ist halt wirklich die auch, die einfach, wenn jemand stirbt, auch in die Wohnungen kommen und die abholen und auch überall rumtransportieren. Und schöner Film, also man merkt, der Karl Markowitsch, der wollte sich schon sehr irgendwie auf dieses Arthouse-Kino, hat da große Einflüsse, weil Bildkomposition, viele Standbilder, sehr still, du hast sehr viel Symbolik, also er zum Beispiel hat in seiner Gefängniszelle so ein kleines ein Bild hängen von irgendeiner Trauminsel und erzählt dann irgendwie seiner Mutter, die er dann kennenlernt, dass er Tauchlehrer ist und in der U-Bahn-Station, wo er wegfährt, sieht man dann auch irgendwie so, dass da ein Urlaubsplakat für die Traumdestination, also mit sehr viel mit Symbolik gearbeitet auch und so. Und ansonsten ein stiller Film, es passiert jetzt nicht viel, es ist auch keine, es sind zwar schon dramatische Szenen dabei, aber er bleibt im Rahmen und es wird halt natürlich auch, die bizarre Dreh dieser Story ist halt über dieses Auseinandersetzen mit dem Tod und diesen Leichen, findet er eigentlich wieder in ein geordneteres Leben zurück und bewältigt dann auch plus minus dann auch seine Krisen. Es ist schön zu sehen, es ist zum Beispiel sein direkter Vorgesetzter, der irgendwie fies zu ihm ist, das ist der Georg Friedrich.
In diesem Bestattungsunternehmen.
Bestattungsunternehmen und den kennt man ja aus verschiedenen, aus Kontakt High und so, der hat ja in verschiedenen Filmen mitgespielt und der macht das auch sehr gut. Er spielt auch in einer anderen Rolle, ist auch sehr liebevoll gecastet, der Sohn vom Mundl mit, Kali Sackbauer, den kennt man auch, diesen Schauspieler. Und den haben sie auch in einer kleinen Rolle eingesetzt. Sehenswert. Sehenswert, wenn man Lust dazu hat, einen stillen, kleinen, aber sehr hübsch gemachten Film zu sehen.
Und alles, was du jetzt erzählst von Arthouse und so, ist jetzt nicht Fahrt. Also es ist nicht so, dass da ein Film ist, wo nichts passiert und irgendeiner traurig schaut in einem düsteren Raum.
Ja, schau, das ist genau das, warum man jetzt nicht so weit den Film, wenn man in der falschen Laune ist, könnte er so rüberkommen. Mir hat das sehr gut gefallen.
Okay,
aber ich kann auch sehr gut mit solchen Filmen.
Okay.
Also
man sollte wissen, dass es kein Actionknaller ist und nicht alle zwei
Sekunden
Verfolgungsjagd ist.
Aber dann werden einem sehr schöne Einblicke und auch teilweise wirklich köstliche Szenen, weil er hat auch so einen Bewährungshelfer und dann entspinnen sich halt so wirklich trockene österreichische
und
Dialoge.
Und ist es so ein bisschen österreichisch oder haben sie das alles noch sicherheitshalber auf Norddeutsch synchronisiert?
Sehr österreichisch.
Sehr österreichisch.
Sehr österreichisch. Also sie stehen nur noch zwischendurch dann bei einer Pause beim Würstler und sie unterhalten sich und wie die Leute miteinander umgehen, das ist... Man sehr spürt,
also man sollte schon als Patriot in den Film gehen und ein bisschen Stück.
Ja, der Karl Markowitsch macht ernste Sachen, das ist ihm gelungen und das kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Okay.
Im Admiral-Kino spielen sie es jetzt, glaube ich, noch. Also, hier haben sie es zumindest das Wochenende noch gespielt. Ist auch ein hübsches kleines Kino.
Und wahrscheinlich demnächst auf irgendwelchen der Standard-Editionen auf DVD. Ne?
Ja,
höchstwahrscheinlich.
Klingt
wie alle diese Wahnsinns-Publikumsrenner.
Ich habe übrigens auch einen Film geschaut, fällt mir das gerade ein, steht gar nicht
der Kino-Podcast.
Und zwar, passend zum vorigen Thema, Blood in the Mobile.
Okay.
Und zwar ist das ein Film von einem
Jenen. Ich bin ich mein Zweitbier tut mich intellektuell kaputt machen. Blood, also Blut im Handy.
Blut im Handy.
Ah, okay.
Das wollen wir nicht hören.
Nein, ich kapiere es jetzt.
Doch, das wollen wir schon. Und zwar ist der Film von einem Jenen, der eben draufgekommen ist, aus irgendeinem Grund, dass eben die ganzen seltenen Erden für die Elektrogeräte, besonders Handys, eben im Kongo und in Afrika abgebaut werden und dort, besonders im Kongo, eben den Bürgerkrieg finanzieren. Und da hat man eben dann, der hat dann zuerst eben versucht, mit verschiedenen Handyherstellern in Kontakt zu treten, vor allem mit Nokia, weil die ja die sind, die am ehesten die Grünen wären.
Okay, also die ansprechbar wären auf so einem Druck.
Ja, genau. Aber selbst dort gab es natürlich relativ wenig, weil das, was im Kino gezeigt wird, finde ich, sie sollten sich mehr dafür engagieren, als sie es jetzt tun. Und dann fährt er eben in Kongo und sagt, wie das dort eben abläuft. Und das ist halt eine komplett korrupte Sache. der Minister, der für Bergbau zuständig ist, hat er eine Beratungsfirma, wo er Firmen beratet, wie sie am besten und billig an die an seltene Erden im Kongo kommen. So eine Sache. Und da sagt er ihm halt, naja, in der EU und in vielen westlichen Ländern war das aber illegal. Und dann sagt der andere, der Minister eben, na, das ist überhaupt kein Problem, weil als Minister profitiere ich von meinem Wissen aus der Privatwirtschaft und in der Privatwirtschaft profitiere ich von meinem Wissen als Minister. Oh, super Mann, Sache für alle.
Synergie, das ist besonders für ihn. Man braucht sich jetzt nicht um den Kongo lustig machen, das hat ja den Finanzminister Andrus gegeben bei uns. Ne?
In gewisser Weise gibt es das Problem natürlich überall. Und ja, das Ganze endet dann halt so, dass eigentlich rauskommt, dass natürlich kein Handy fair ist, unter Anführungszeichen. Aber der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Und naja, dann überlegt man sich halt, wie oft man sich ein neues Handy kauft.
Ja,
ich bin gespannt, wie lange es mit meinem jetzt aushält. Du hast ein Glück gehabt, das ist gestohlen worden.
Nein, Glück nicht. Also abgesehen von den seltenen Erden oder so, man hat ja jetzt auch sehr viel gehört über diesen Fertigungsfabrik Foxconn.
Ja.
Wo sie
ein Selbstmordverbot ausgesprochen haben, dass sich die Arbeiter nicht ständig umbringen.
Das ist jetzt mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, also auch wegen Apple natürlich. Mhm. Und Apple ist der Hauptangeklagte. Wobei das insofern ja auch nicht fair ist, weil alle anderen Handyfirmen, also Samsung und etc., produzieren dort auch. Also das
schon, also Apple hat extrem überteuert.
Das macht es nicht besser, aber
extrem auf tolles Image. Ne? Und wenn sie so viel mit einem Image rumprotzt, kannst du schon ein bisschen schauen, wo das herkommt. Also ich finde, das macht schon Sinn, gerade solche
hoch. Ich finde es problematisch. Also man darf nicht allzu hoch die Nase tragen, wenn man selber ein Samsung hätte in der Hosentasche hat. Also das muss man sich im gewahr sein, dass es einfach genauso dort produziert wird.
Ich fühle mich jetzt nicht als besserer Mensch, weil ich ein Samsung-Handy habe.
Ja, aber du stellst den Apple jetzt anscheinend noch mehr an den Pranger und das ist insofern nicht fair, weil die anderen auch dort produzieren. Das ist einfach so. Und ich wollte eigentlich nur erzählen, da hat es nämlich jetzt gegeben in einem Podcast, den ich auch hin und wieder höre, nämlich American Life, eine ganze Episode von jemandem, der auch das hat der Thomas Berl damals empfohlen, im Mod-Podcast gern Geschichten erzählt, der Mike Daisy. Und der Mike Daisy hat ein einstündiges Special gemacht und tourt damit durch Amerika und hat erzählt über seine Reise zu einem dieser Werke und hat dort Arbeiter interviewt. An und für sich cool, war auch ein großer Aufreger, ist Twitter rauf und runter gegangen und im Endeffekt hat sich jetzt herausgestellt, dass er meiner Meinung nach der Debatte ein wenig geschadet hat, weil rausgekommen ist, dass er halt, um die Dramatik zu steigern, halt diverse Teile erfunden hat. Einfach weil eine gute Erkennung. Und das wäre nicht notwendig gewesen.
Es wäre auch so die Story gut
gewesen. Die Story wäre gut gewesen, der Debatte schadet es, weil jetzt ist natürlich...
Wird er sofort fertig gemacht als Lügner.
So richtig, aller Wahlrauf, genau. Ne? Und dann muss es aber, ja genau, muss diese Sache halt irgendwie weiter debattiert werden. Und das war halt insofern schade. Und wurde halt auch als eigene Story hoch und runter gepostet, dass das jetzt einfach so war. Tja.
Also das grüne Handy wird noch dauern, bis das kommt.
Ja.
Bei Nokia gibt's noch Handys, die in Europa gefertigt wurden, aber die ist jetzt das. Also da ist die Fabriken in Europa haben alle schon ein Ablaufdatum, was ich so mitbekommen habe. Und das Problem ist halt da immer einerseits, das wurde dann ja, da gab es einen Zeitungsartikel, gab von der New York Times, wo drüber geschrieben wird, warum das in China so super ist. Und dort ist halt so, dass der wenn der Steve Jobs zum Beispiel sagt, das iPhone 1 darf keinen Plastikbildschirm haben, sondern einen Glasbildschirm, dann springen dort alle Chinesen aus dem Bett und entwickeln um Mitternacht ein Verfahren, um das Glas oder so irgendwas. Ja. Und sowas gibt es halt woanders nicht, weil nur in China gibt es halt die Flexibilität, dass man von einem Tag auf den anderen den kompletten Produktionsprozess von mir aus umkrempeln kann. Und die Frage ist halt, ist das notwendig? Weil muss das unbedingt sein, dass wirklich alle zwei Jahre, scheinbar muss es sein, weiß auch nicht warum, aber gerade bei Nokia hat es ja immer Ewigkeiten gedauert, bis die Handys rausgekommen sind. Und das scheint halt in China aus irgendeinem Grund besser zu funktionieren als bei uns. Und das wird halt als großes Argument dafür angeführt, warum es in Europa unmöglich ist, die Handys zu bauen. Weil wenn man jetzt irgendeine Schraube spezielle braucht, dann hast du halt dort in China 10 Lieferanten zur Auswahl, wo du da die Schrauben aussuchen kannst. In Europa nicht.
Ja, braucht es länger. Aber es zahlt sich anscheinend aus. Ich meine, das Nokia-Design von diesem Lumia wurde ja eigentlich durchwegs gut besprochen.
Ich find's auch ja,
gut.
Aber das, also das ist total lustig, weil das, das N9, ich glaube, die N9 wurden eh alle in Finnland gebaut. Und okay. Das, die Lumia 800 sind aber alle, die ich bis jetzt gesehen habe, aus China. Also es ist ja bei den Nokia-Handys, die aus Finnland sind, gibt's dann meistens später Modelle, die halt auch in China produziert werden. So ist das nicht. Okay. Die haben schon immer Fabriken in China gehabt. Mhm. Und da die ganzen billigen Handys kommen auch alle aus China. Okay. Aber es gab zumindest, wenn man drauf schaut, gab es Handys aus Finnland, Ungarn und was haben es noch? Keine Ahnung, egal. Jedenfalls noch Fabriken in Europa. Und was damals ja auch noch auf Twitter war, der Philo Bonus, der BlackBerry-Fan Nummer 1, kann man wahrscheinlich sagen, der hat eben angemerkt, dass BlackBerry auch eben in nicht ganz so schlimmen Ländern produziert, oder sie Mexiko oder so, in Kanada.
Okay.
Wenn man auf das schaut. Wobei BlackBerry ist wieder ein eigenes Thema, weil die haben ja bei den ganzen Nachhaltigkeits-Rankings immer die allerschlechteste Bewertung bekommen. Früher mal zumindest. Mhm. Vielleicht haben sie es jetzt inzwischen im Griff. Also da lässt sich jetzt vielleicht noch anführen, wenn wir dabei sind. Da gibt es eine Metasuchmaschine, die heißt VGreen. Ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt.
Nein, das interessiert mich.
Die aggregieren quasi aus den verschiedensten Quellen. Da gibt es ja zum Beispiel den Greenpeace, Guide to Green Electronics und dann haufen andere Dinge. Die aggregieren diese ganzen Nachhaltigkeitsrankings und da kannst du dann einen Markennamen eingeben
und kannst schauen, und
dann kriegst du grün, gelb oder rot.
Okay. Ah, schön mit Ampelsystem.
Ja, genau, und da siehst du dann auf Anblick, sind die böse oder nicht. Und dann kriegst du halt, wenn du das genauer anklickst, die Quellen aufgelistet, wie die Bewertung zustande kommt. Muss man auch aufpassen, weil bei manchen Firmen gibt es nur drei Dinge und wenn der eine davon rot ist, ist das natürlich gelb und gelb, das ganze Ding. Mhm. Und wenn jetzt eine Firma bei 10 Rankings drinnen ist und davon ist eins rot, dann hat das fast keine Auswirkung. Und die haben jetzt das Ganze erweitert um normale Websuche mit Bing, glaube ich. Da kriegst du dann als erstes grüne Suchergebnisse angezeigt. Also von Firmen, die halt nachhaltig wirtschaften.
Ja, super.
Schön.
Mit HTML5 Geolocation kannst du das sagen. Ich hätte gerne grüne Firmen in meiner Umgebung angezeigt.
Warum nicht? Das habe ich mir immer schon gewünscht, sowas.
Ja.
Sagst du nochmal die URL von dem?
vgreen.de.
vgreen.de.
Also, ja, genau.
Tust du es dann in die Shownotes rein?
Ja.
Okay, super.
Ja.
Gregor, das Zweitbier ist noch nicht.
Ich muss noch was.
Wie meinst du, wir müssen nachher noch Themen? Ja?
Ich habe ein relativ wichtiges Thema. Wir haben ja letztes Mal im Anschluss gehabt, vielleicht
ein bisschen, langsam.
Die Sendung über Guerilla Gardening.
Ja, stimmt.
Ja. Und wer da jetzt Lust hat, mitzumachen,
ja,
der kann am Samstag um 14 Uhr.
Diesen Samstag,
das geht sich aus, wer den Podcast gleich anhört, zum Längenfeld.
Du hast das in Kalender rein
dann,
oder?
Das ist im Kalender drinnen. Und ich werde die zukünftigen Termine dann in den Kalender rein.
Bitte.
Der Plan ist halt, dass es am Wochenende ein Treffen gibt und unter der Woche ein Treffen. Mhm. Und im Sommer muss das sowieso zweimal in der Woche gegossen werden.
Okay.
Und wer sich dafür generell interessiert, soll sich auf alle Fälle in die Mailingliste eintragen. Es gibt eine Längenfeld-Mailingliste und es gibt eine allgemeine Guerilla-Gardening-Mailingliste. Und da ist man dann immer am Laufenden. Da wird dann nur ganz wenig gemailt. Aber ich habe vorher E-Mail.
Also, wir sind nicht zugespammt.
Gehört jetzt nicht im Podcast, aber schreibst du mir das nochmal persönlich, bevor du gehst? Oder rufst du schreibst mir SMS oder so, weil ich vergesse es sicher wieder. Aber ich möchte wirklich hingehen.
Ach ja, genau, und da wollte ich noch erwähnen, in der Bezirkszeitung vom 15. Bezirk, ganz lustig, war jetzt einer drinnen, der sich mächtig beschwert.
Ich habe das Foto gesehen.
Der hat sich beschwert, sich mächtig, dass in seinem Grätzl so viel Müll rumliegt, irgendein Hof.
Köstlich.
Und da habe ich mir gedacht, wieso räumt der nicht einfach den Müll weg oder organisiert halt, was das er weg hat. beim Guerilla Gardening zum Beispiel ist das Erste, was man mal macht nach dem Winter, Müll wegräumen.
Ja, ja, ganz genau. Weil sieht man eben echt nämlich so mit traurigen Gesichtern so nach hinten sieht, ja. Oh, ich in meinem Schirchenbezirk.
Was soll ich denn machen mit dem Müll?
Ja, ich meine, es ist insofern schon berechtigt, der Müll ist ja nicht von ihm wahrscheinlich, ne?
Ja, aber das, wenn es
sein Privatgrund ist,
kann man... Nein, es ist der Grund vom Haus sozusagen.
Ach so.
Und ich habe dann auf Twitter der Bezirkszeitung geschrieben, statt blöd da dem eine Plattform zu bieten, kennt ihr ja, Bezirkszeitung, Nachbarschaftsaufräumen, organisieren.
Genau.
Und dann haben sie zugeschrieben, das ist nicht Aufgabe der Medien, den Müll entfernen. Und
so ein Blödsinn.
Weil
in jeder Gemeinde, ich weiß nicht, ich glaube in ganz Österreich ist das dann ja immer einmal im Jahr, tun uns die Pfarrer oder die Jungpfadfinder oder Jungvolker zusammen und dann tun sie irgendwie Bachbette oder so wirklich mit so Wanderung
gestalten.
Und das wird natürlich organisiert von den lokalen Medien und den
Bürgern. Ja, eben, genau.
Und das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, ne? So einen Waldweg oder irgendwas zu säubern.
Eben, und Aufgabe der Medien, auch der Bezirkszeitung, meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu hoher Anspruch, wäre es außerdem jetzt zu so hinterfragen, ob es sinnvoll ist, das haben wir Ihnen ja auf Twitter geschrieben, dass der Müll so entfernt wird, wie es halt jetzt organisiert ist, dass es eben nur die Hausverwaltung
macht. Wobei wir das gleich einmal auf die Metaebene katapultieren können und fragen, ob ein Großteil von dem Müll nicht Bezirkszeitungen sind. Ne?
Auf dem Foto sind zumindest zwei Matratzen zu sehen.
Aber eins wahrscheinlich gestopft mit
Bezirkszeitungen. Eins von der Bezirkszeitung, immerhin lassen sie verwenden ihren Twitter-Account nicht nur zum Abladen von Informationen, sondern sie lesen auch, was man ihnen schreibt.
Nein, immerhin.
Naja, und die denken halt, wenn es selbstverständlich wäre, dass sowas dann von kleinen Gruppen aus der Umgebung organisiert wird, dann wäre es ja selbstverständlicher, dass man seinen Müll nicht einfach irgendwo hinschmeißt und liegen lässt, für die Kinder zum Beispiel. Oder wer immer das macht. Mhm. Was heißt für die Kinder? Das machen Erwachsene ja.
Die Awareness. Habt ihr das übrigens gesehen, dass jetzt überall plakatiert ist?
Diese riesen Hundegack und Chick.
Ja, genau.
Ja, immerhin, ja.
Immerhin. Da wird jetzt 36 Euro für Wegwerfen von
Chick. Immerhin. Zeit ist.
Findest du wirklich? Ich weiß nicht, ich finde es problematisch.
Du bist Raucher.
Nein, nicht deswegen. Nicht deswegen.
Und aber was du findest, du möchtest da Recht auf Verschmutzung? Oder?
Nein, aber ich will weniger Strafen.
Du sagst ja ganz ehrlich. Das hast du ja lang genug gehabt, weniger.
Ja, ich will. Ja, das sind so. Ja.
So. Es ist leider so, dass du die Menschheit mit guten Aufrufen und Appellen nur zu einem gewissen Punkt bringst und nur die sich eh drum kümmern.
Ja, ich weiß nicht, mit so reaktionärer Meinung kann ich nie wenig anfangen. Ich finde
das an die Hundekot-Kampagne. Ne? Wie viele Leute haben ihre Hundekacke weggeräumt vor der Kampagne und bevor offiziell gestraft worden ist?
Und ich glaube, die Awareness ist jetzt abgesehen von den Strafen gewachsen.
Ja.
Generell. Ja, aber das sind Sachen, die werden wir wahrscheinlich nicht lösen können.
Übrigens in dem Buch, überhaupt von China gibt es das interessant, die haben ja mehrere Staatsideologien gehabt in China, Konfuzianismus und so, und die haben auch einen gehabt, der heißt Legalismus, wenn ich das jetzt richtig habe. Und das war extrem grauslich, die haben nur mit Hingabe Kodex gemacht, wie ein Bauer zu bestrafen ist und zu vierteilen, der jeweils aufmuckt und so, aber sonst nichts. Also die Grundannahme war, die Menschheit ist schlecht und gehört für dieses und das dieses Verbrechen so bestraft.
Das war immer so lange so die Geschichte mit dem Singapur und wenn man einen Kaugummi wegwirft.
Ja, das zieht sich ein, das heißt nämlich das Erbe davon immer noch. Ne?
Ja.
Und die haben aber eigentlich, wie soll ich sagen, mit diesem ganzen Straffetischismus keine Staatsideologie aufbauen können. Also das hat sich auch intern nicht durchgesetzt gegen die anderen Strömungen, Buddhismus oder so. Also, ich gebe dir jetzt sozusagen recht, wenn du immer nur auf das Böse denkst und dich darauf konzentrierst, kommst du nicht weiter. Ja, genau. Du musst schon das, ein gewisses Grundvertrauen in die Gesellschaft auch fördern.
Ja.
Nur zu dem Thema, also ich glaube, Wien hält das aus, wenn jemand, der Wien verschmutzt, ein bisschen was zahlen muss.
Finde ich gar nicht.
Das ist irgendwas, das steht mal keine Diskussion.
Richtig.
Ich code hin, wo ich hin will.
Das mache ich nicht. Ne?
Du nicht. Ne? Ja, es entstehen immer wieder so unangenehme Pausen.
Ich glaube, das ist mir noch nicht so schlimm, aber ja. Ich sage es euch gleich, es das gibt jetzt noch ganz kurz, ganz kurze Meldung, der Verband der Internetbenutzer Österreichs, Vibe, hat eine schöne Seite gemacht, wo man auf Anblick sieht, welche unserer EU-Abgeordneten diese Flugdatenerfassung und Weitergabe an
sehr gut, USA. An den Pranger okay. Mit Ihnen.
Wie an heißt den Pranger, Seite? Genau. Und das ist pnr.vibe.at.
Vibe.
Und da,
Vibe.
Na,
Vibe. Achso, wie Vibration oder?
Ja, genau.
Vibe. Okay.
Und da kann man dann klicken und denen direkt eine E-Mail schicken. Komischerweise schon wieder alle von der ÖVP dafür.
Komisch.
Die von der SPÖ schwanken.
Ja.
Und die...
Das Urteppert, da ich nicht deklarierter ÖVP-Wähler bin, kann ich denen jetzt voll nicht drohen, dass ich sie nicht mehr wählen werde, weil ich sie sowieso nicht wählen würde. Ich müsste wahrscheinlich mich jetzt so fake-mäßig als ÖVP-Wähler andienen und dann ihnen drohen, meine potenzielle Stimme nicht mehr zu geben. Dann werden sie sich fürchten. Ich komme gerade politisch so impotent vor, das ist urblöd jetzt. Irgendwie Trachtenvereine aufhetzen
gegen. Der Flora hätte uns was zur Schulprivatisierung in UK erzählt, da haben wir leider nichts.
Haben wir irgendwas davon?
Nein,
ich glaube, es hat einen Telepolis. Nein, also ich habe gelesen, Telepolis-Artikel, England will die Straßen privatisieren.
Straßen?
Ja, Straßen.
Das klingt schon wieder spannend.
Und, aber ich bin gemein, es hat einen Schulprivatisierungsartikel gegeben, aber reden wir über die nächste Folge.
Ja, genau,
also da mehr,
das ist die nächste Folge.
Genau. Haben wir noch irgendwas von letzter Folge ziemlich viel, was nicht kommen
ist. Aber das haben wir jetzt noch nicht, das haben wir im Reddit zumindest nicht eingebracht.
Nein.
Also ihr habt meine Themen jetzt noch angebracht, die alle wollte.
Passt, bist du zufrieden?
Ich bin zufrieden. Die Persistenz bleibt noch, ja, ist noch.
Gregor, hast du ein Thema, was dir noch am Herz brennt oder was du lange
nicht mehr... Eine? Hunderte? Nein, aber nicht für, muss nicht in dieser Folge sein.
Muss nicht in dieser Folge sein. Ich biete mir ein, ich habe sehr viel mehr gepostet, als jetzt gekommen ist.
Nee, magst du selber mal schauen?
Habe ich glaube nicht.
Indie Game hast du noch zum Beispiel gehabt.
Indie Game, the Movie. Da habe ich auch gehört, ja. Das haben sie nämlich in Ö1 digital eben gebracht. Genau, ja, das habe ich auch gehört. Also es gibt deswegen einen Movie über unabhängige Game-Entwickler und der wird, es tourt jetzt glaube ich auf irgendwelchen Festivals und wird demnächst dann auch zu sehen sein auf DVD oder vielleicht sogar im Kino.
Ja, spannend.
Wird eigentlich verlinkt in den Shownotes und ist ja eigentlich schön, dass unsere Favorite-Kultur jetzt langsam kinotauglich wird.
Immer mehr,
ja. Und zwar haben die sich laut Digital Leben halt mehr auf das Menschliche konzentriert. Also wie geht's den Entwicklern und so. Und
wie
und
ist der Weg dorthin?
Was ich eigentlich ganz gut finde, weil du hast einen Programmierer relativ selten im Kino. Du hast manchmal so einen Matrix-ähnlichen Typen, der dann halt so die Enter-Taste findet, anstatt dass er so auf der WASD-Taste rumtut, aber du hast selten einen, der wirklich programmiert und ernst genommen wird als Programmierer. Mehr so ein James-Bond-Typ, der neben Schießen auch noch programmieren kann, ganz toll und so. Aber
das ist auch mal die andere Seite, die gezeigt wird, weil es gibt ja vermehrt Dokus über Spiele.
Ja.
Ich habe schon mal, glaube ich, in einem früheren Podcast darüber geredet, zum Beispiel der King of Kong, wo es darüber geht, dass sich die zwei Großmeister von Donkey Kong irgendwie in Amerika miteinander duellieren. Das ist wirklich ein sehenswerter Movie. Und jetzt, den möchte ich mir besorgen und weiß aber noch nicht recht, wie. Ich muss mal anschauen, wie man den kaufen kann.
Es gibt über Tetris auch eine Doku von BBC. Wie heißt denn die?
Ja.
Die BBC Tetris-Doku findet man sicher, wenn man das googelt. Die ist auch auf jeden Fall sehenswert. Und nachdem das Double Fine Adventure auf Kickstarter ja Millionen abgeworfen hat, da wird es ja eine Doku geben über die Entwicklung des Double Fine.
Ja, was hast du hoffen? Und es gibt auch ein Minecraft-Movie, oder?
Minecraft-Movie.
Nicht schon langsam angekündigt über die Minecraft-Macher, über den
Notch. Das ist, glaube ich, noch einer, genau.
Richtig, das war auch Kickstarter, genau. Richtig.
Nur über ihn, ja.
Doku-Finanzierung auf Kickstarter scheint ein Riesenthema zu sein in letzter Zeit, kommt mal vor.
Und es gibt jetzt auch Startnext, also irgendein Startnext.de oder AT, also wo auch für den deutschsprachigen Raum
gemacht wird. Und nach dem Adventure gibt es ja jetzt das nächste große Projekt, das erfolgreich gefundet wird.
Und zwar?
Auf Kickstarter.
Ja, das steht in der Liste. Der zweite Teil von Grim Fandango oder so, gell?
Nicht Grim Fandango.
Also auch so ein klassisches
Adventure. Nein, kein Adventure, sondern wie hat das geheißen? Der erste Teil von der Fallout 3 hat noch einen anderen Namen gehabt, wo es gestartet hat. Schau vielleicht mal nach.
Das steht drin, glaube ich,
ja. Das muss vielleicht da unten drinnen stehen. Das fällt mir nicht ein, weil ich es noch nicht gespielt habe.
Meldung.
Weiter runter.
Relativ weit unten, ja.
Florian Krieger,
Schäfer, ja.
Versucht Brian Fargo mittels Kickstarter ein neues Spielprojekt zu finanzieren, nämlich Wasteland 2.
Genau.
Hast du Wasteland 1 gespielt?
Nein, aber ich bin aufgewachsen mit den Berichten über Wasteland. Also da habe ich noch nicht einmal einen PC gehabt, habe ich schon in diesen Spielezeitschriften gelesen, wie toll Wasteland ist und so. Und ja.
Das war das erste anscheinend so postapokalyptische RGB.
Ja, es gibt auch eine sehr schöne Homepage drüber und sogar YouTubes, wo das durchgespielt wird für Leute, die das nicht finden. Ja, und war extrem seiner Zeit voraus. Also hat Story gehabt, die sich verändert hat und so. Also nicht immer lineare, also nicht lineare
Story. Genau, sondern die Entscheidungen haben einiges beeinflusst vom restlichen Spielfluss.
Hat blutige Kämpfe gehabt, also obwohl das rein im Textmodus war, also wirklich Gore in der Beschreibung, war nicht. Genau, war sogar das erste Spiel, das eine ab 13 Freigabe gehabt hat vom Hersteller, obwohl es die ganze Normung für die Freigaben noch gar nicht gegeben hat. Die haben das sozusagen von sich aus geratet als nicht jugendfrei.
Genau, und dieser Spieleentwickler hat ein ebenso originelles ein Video rausgebracht wie der Tim Schäfer, das dürfte ja zur Mode sein, dass man da diese Promotion-Videos rausbringt, warum er erklärt, warum das ist. Und das ist sehr witzig, weil er ist da, er steht eben so da, zuerst in der Wüste, alles total Ding und erzählt, warum möchte er das machen. Und dann sieht man ihn, wie er die ganzen Spiele-Publisher besucht und ihnen erklärt, warum wir es machen. Spielt er beim ersten Spiele-Publisher, steht er vor so einem 13-jährigen Jungen, der fragt ihn immer nur so, na und, kommen noch Vögel drin vor, so wie in Angry Birds, wird das so, und er greift sich nur an den Kopf. Und was ich das in diesem Video...
Ja, grüß Gott. Wir sind, ja, wir sind schon fast am Ende.
Wir sind schon fast am Ende. Ja, ja schon. Wir sind schon lange am Ende.
Wir haben einen urschlimmen Kollegen von Ihnen haben erlebt in den Ferien.
Wirklich?
Ja, von irgendeinem Wachdienst, der hat uns, der war ganz...
Rausgeschmissen, kann man gewissen. Ja, einer ist das, der Saloppe und einer ist der Schorfe.
Ne? Genau, ja. Ja, wir sind dann in den Vorraum, wo der Fußabstreifer vom Gewi, von dem Gewi ist. Dort haben wir dann so gekauft und hat uns hingestampft.
Schicke Dankwitz.
Nein, wir sind es gleich. Dürfen wir nur ein bisschen fertig machen? Super, danke.
Dann mache ich halt einmal die Seiten.
Super, das ist ein Held. Dankeschön.
Ich will was anderes auch zu tun. Ich will nicht da stehen und warten.
Oh, genial.
Also der Tim Schäfer...
Ja, so lange brauchen wir nicht.
Also Tim Schäfer versucht am 13-Jährigen zu erklären, dass er nicht Angry Bird macht.
Nicht der Tim Schäfer, sondern der Brian Farber, glaube ich, heißt du, genau.
Super, ja.
Und da wird auch erklärt, wie das nämlich damals gelaufen ist. Nämlich so, sie haben den Wasteland Teil 1 gemacht und haben den Namen nicht bekommen. Dann haben sie Fallout 1 und 2 gemacht. Und der dritte Teil Fallout wurde dann von einem anderen Studio gemacht.
Ja.
Also ob das jetzt mit anderen Firmen ist oder so, genau. Aber ungefähr so wird es im Video erklärt. Und ja, wenn man Fallout kennt, da steckt sehr viel Humor drinnen. Es geht um ein postnukleares Szenario. Mario
wirklich Mad Max.
Mad Max mäßig, genau.
Und aber mit sehr, sehr lieben Grafiken auch, diese ganzen Charakterbildschirme, wenn man so liebe...
Ja, also liebevoll.
Liebevoll, aber auch so
liebevoll, sehr dunkler Humor. Sehr bissig, weil du kannst dann sehr unkorrekte Dinge machen und weiß ich nicht, mit Mutationen, diese Scherze werden halt sehr ausgebaut. Was interessant bei dem Game ist, dass es wieder ein Party-based Game wird. Ich weiß nicht, das ist gefühltermaßen ist das weniger geworden mit der Zeit.
Ja, irgendwie.
Irgendwie schon,
erinnern, dass viele Party-based und wenn, dann ist immer extrem hinuntergenudelt, so auf maximal drei, eine Party aus drei Personen.
Genau, weil ich habe das früher bei den AT&T-Rollenspielen am C64 schon sehr geschätzt, dass man da so...
Du immer so acht so Leute und so,
die konntest du dann so...
Witze war wirklich
was. Ja, genau, mit so Strategieelementen.
Wie ist denn das? Naja, okay, bei Mass Effect zum Beispiel gibt es eine relativ große Party, aber da kannst du immer nur drei aussuchen, mit denen du...
Also du hast einen großen Pool, aber kannst maximal drei... Ich nehme an, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass jeder Charakter dann seine tolle Hintergrundstory hat und seine eigenen Monologe, die er dann hält, wenn er irgendeine Location sieht, und es ist dann halt aufwendig, die
Interaktion. Die Story zu der Interaktion.
Ich wüsste es eigentlich auch seit Wizardry. Okay. Wir sollten uns beeilen.
Ja.
Wizardry 8 ist eigentlich das Letzte, was mich erinnern, was wirklich eine große Party hat. Da hast du zwei NPCs dazu nehmen.
Aber es gibt
das
Baldur's Gate zum Beispiel, ist glaube ich neu.
Baldur's Gate auch, ja genau.
Baldur's Gate
1 ist auch von ihm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Ja? Ja. Und dann gibt es ja noch Planescape Torment zum Beispiel. Hat das nicht da eine Party, was das wird?
Ja, aber nicht viele, glaube ich.
Ja, ein Donnerschädel zumindest.
Ja, genau. Ja.
Und was gab es dann noch?
Na, eigentlich kann man sagen Checked Alliance, aber das ist jetzt wieder ein bisschen
Checked andere, Alliance ist wieder was
anderes. Also andere Kategorie, aber das ist
alles. Es gibt, alles gibt ein total lustiges Spiel, was man aber glaube ich nicht mehr spielen kann, weil es nur mit Windows XP funktioniert. Das ist The Fall von irgendeinem deutschen.
Ja, das ist Ding. So
das ist relativ, das ist super gefloppt, aber ist dann mit dem letzten Patch ist doch noch
ist das doch besser,
ja. Da habe ich halt durchgespielt, das ist total cool eigentlich. Und das hat auch
relativ große Party. Hat das nicht so hässliche Echtzeitkämpfe gehabt oder so irgendwas?
Nein, aber du kannst jederzeit pausieren und wieder, so wie bei Baldur's Gate zum Beispiel, was das anlangt. Gut.
Oh, jetzt geht das Licht aus.
Ich glaube, wir sollten gehen.
Ja.
Ich glaube,
gut, alle Themen, die wir nicht gemacht haben, machen wir nächstes Mal.
Nein, kein Problem, wir gehen schon.
Okay.
Wir sind von der Zeit her
am Ende. Kommen wir auf jeden Fall hin.
Ja,
so, Leute.
Was, 21 Uhr ist? Haben Sie das gedacht? Jetzt haben wir 3 Stunden.
Nein, wir haben ja eine Stunde später, glaube ich, erst angefangen, oder?
Ja. Natürlich.
Wir, glaube ich, verabschieden uns mal
von uns. Wir verabschieden uns, ja. Bis morgen, bis nächste Woche.
Tschüss.
Wir kommen schon, wir kommen, warten Sie auf uns.